Well, it's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles. And I know their names, and I'm going to try and put faces to them. Now, you're John Lennon, aren't
yes,
you?
Yes, that's right.
What do you do in the group, John?
I play harmonica, rhythm, guitar, and vocal.
Mm-hmm.
That's what they call it.
Harmonica, rhythm, guitar, and vocal. Then there's Paul McCartney, that's
yeah,
you.
Yeah, me, yeah.
And what do you do?
Play bass guitar and sing, I think.
Oh,
you know, that's what they say.
Quite apart from being vocal.
Yeah, well, yes, yeah. Yeah, same thing.
Then there's George Harrison.
How do you do?
How do you do? What's your job?
Lead guitar and sort of singing.
Mm-hmm. By playing lead guitar, does that mean you're sort of leader of the group, or are you?
No, just... Well, you see, the other guitars, the rhythm.
Yeah.
Ting, ting, so ting, you see.
It's solo guitar, you see. John is, in fact, the leader of the group.
Yeah. I don't know whether we caught that or not, but I hope it went in.
Yeah.
And over in the background here, and also in the background of the group, but making a lot of noise, is Ringo Starr.
Hello.
You're new to the group, aren't you, Ringo?
Yes, 9 weeks now.
Mm-hmm.
Herzlich willkommen bei 1024. Heute ist mal was Besonderes dran. Hoffentlich das letzte Mal, aber ich habe mir heute einen Gast geholt. Es gibt heute eine Themensendung wieder. Und es begab sich vor gut einem Jahr, würde ich sagen. Da saß ich in einer gemütlichen Runde und habe mal wieder von meinem Traum erzählt. Ich würde so gerne Podcasts machen mit Leuten, die Fan von Musik und von Künstlern sind und mir von denen erklären lassen, warum jetzt ihr Lieblingskünstler der geilste Künstler von allen ist und so ein bisschen irgendwie für mich persönlich aus Ego-Gründen und für die Welt da draußen so Einstiege zu schaffen, um irgendwie neue Sachen zu entdecken. Und dann sitzt mir so der Dirk suffisant gegenüber und sagt dann aus der Hüfte raus, naja, ich kann 2 Stunden über die Beatles reden. Und jetzt ist er da. Hallo Dirk.
Hi Johannes. Ja, und wenn es darum geht, dass ich irgendjemand einen langgehegten Traum erfüllen kann, dann bin ich natürlich gerne da.
Bist du dabei? Das ist doch schon mal super. Ja, und das hat ganz gut gepasst, weil ich tatsächlich irgendwie genau in dem Zeitraum so mich versucht habe, irgendwie durch den Beatles-Katalog irgendwie durchzuwühlen. Und ich weiß, dass ich irgendwie, die Beatles ist ja schon, also ich gehe davon aus, dass man niemand erklären muss, wer die Beatles sind. Und jeder kennt sie irgendwie. Und ich weiß damals noch, ich habe die so abgestempelt als, ja, die machen halt so Oldie-Mucke. Das ist so die Mucke, die mein Papa hört irgendwie. Und dann habe ich mir damals die One, glaube ich, heißt die One?
Ja, genau, gab es so eine Compilation,
genau,
Number
genau.
One Hits.
Ja. Number One Hits, genau. Und die habe ich mir reingefahren und war so schockiert, dass ich einfach jeden Track kannte. Also alle einfach. Auch so, da waren viele Tracks dabei, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass das so, ach krass, das sind ja auch die Beatles. Ach krass, das sind ja auch die Beatles. So. Und da war dann für mich klar, okay, da muss ich mal irgendwie ein bisschen tiefer dicken. Und jetzt bin ich, glaube ich, so ein bisschen firm und bereit, irgendwie jetzt mal, darüber zu quatschen. Soll ich jetzt mal erzählen?
Da bin ich mal gespannt, was du dir da drauf geschafft hast in dem vergangenen Jahr.
Naja, als Einstiegsfrage irgendwie so ganz banal, wie bist du denn auf die Beatles gekommen?
Naja, also meine Eltern haben viel Musik zu Hause gehört und gemacht und war so typische 68er und ich bin ein Waldorfschüler und in der Waldorfschule muss man in der 8. Klasse immer so eine Projektarbeit machen und ich habe das ist ja letztendlich ein ganz interessanter Einstieg, weil als Waldorfschüler darf man zu Hause wird nicht so viel Konservenmusik gehört, ja, Radio, okay. Fernsehen ist eigentlich nicht so ein großes Thema. Und meine Eltern hatten aber, also mein Vater hat ein Buch über die Beatles. Und das ist, ich finde es super, dass wir heute halt auch eine Sendung machen, wo wir über die Beatles reden und keine Musik hören, weil letztendlich mein Einstieg zu den Beatles genau so war. Mhm. Das war ein Einstieg, wo ich dieses Buch gelesen habe, das heißt All You Need Is Love. Es war eine Beatles-Biografie und ich habe das gelesen und habe das verschlungen und aufgesogen und ich kannte kein einziges Lied. Geil. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie sich das anhört, was die machen, ja. Aber ich habe schon viel drüber gewusst, bevor ich das erste Lied gehört habe. Und ich war jetzt noch dann mein erstes Lied, das ich gehört habe, war Ticket to Ride und ich weiß, dass mich das unheimlich geflasht hat. Und als ich in der 8. Klasse dann diese Projektarbeit machen sollte, wie wir irgendwas über die Beatles machen, eigentlich war es so ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, dann darf ich die Musik auch hören. dann hat mir eine Klassenkameradin eine Audiokassette, aber so eine, also keine selber aufgenommen, sondern eine Kaufkassette vom Weißen Album gegeben. Und ich weiß halt, ich habe das zu Hause angehört und das Weiße Album, wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir mal so, wenn wir mal so stufenweise durchgehen. Das Weiße Album ist schon ein sehr, sehr komplexes Album, weil es unheimlich viele Musikstile abdeckt. Mhm. Ja, also da ist alles drauf, da ist harter Rock drauf, da sind schnulzige Balladen drauf, da ist sehr experimentelles Zeug auch schon drauf. Also das ist wirklich ein unglaublich abwechslungsreiches Album und es war so wirklich so eine ganz frühe Begegnung mit Popmusik, wo ich so gedacht habe, okay, wenn das macht ja schon so einen ganz großen Kosmos auf. Ja. Das ist nicht einfach nur so ein Musikstil, der jetzt da durchgezogen wird von der Band, sondern da ist ja so viel Verschiedenes, da sind Streicher und da geht's mal richtig nach vorne und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, die Band, von der will ich alles wissen und weil die haben in diesem einen Doppelalbum eigentlich alles drin, ja, was Popmusik ist.
Ja, es ist das eben den Effekt hatte ich auch. Also ich deswegen die Beatles waren für mich so am Anfang, wie gesagt, diese Oldie-Band, die haben halt all diese Anzüge angehabt und haben irgendwie irgendwelche komischen Oldies gespielt, so wie man halt so naiv ist als Teenager. Und dass sie so viel Bandbreite hatten, beängstigt einen dann auch irgendwann, wenn man das dann mal erfährt. Also okay, wo fängt man denn an, wo steigt man denn ein und so. Und eigentlich wüsste ich gar nicht genau, was man da empfehlen sollte, aber so ganz banal gesagt, irgendwie bei den Beatles ist für alle was dabei.
Ja, und wenn man sich das, also ja, und speziell vor dem Hintergrund, wenn man sich mal anschaut, dass die Beatles als Recording Band, also jetzt nicht, gut, gab es vielleicht vorher schon ein paar Jahre, aber von der ersten Platte bis zur letzten, das sind 5 Jahre. Ja, und das ist letztendlich so das, was einen immer wieder flasht, weil man sich's immer mal wieder vor Augen führen muss. Ich habe es zu dir neulich schon gesagt, die Fantastischen Vier haben jetzt neulich 25-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Ja. Die Beatles gab's 5 Jahre und als Leute, die Platten gemacht haben und die Songs geschrieben haben, dann zusammen, vielleicht ein bisschen länger, aber Platten halt 5 Jahre. Das sind gar nicht so wahnsinnig viele Alben. Ich habe so einen Schuber zu Hause, so ein blauer Schuber. Da sind halt irgendwie diese 7, 8 Studioplatten drin und dann noch so ein paar Outtakes. Aber innerhalb dieses Schubers, innerhalb dieses Gesamtwerks ist ja von der Oldie-Mucke, von der du gerade gesprochen hast, von dieser Beat-Mucke, die man dann auch als erstes im Ohr hat, bis zu ultra ausgefuchsten Arrangements, die sich hinter nichts, was Queen oder Yes oder so Zeug, so Rock-Leute gemacht haben, irgendwie verstecken muss. Mhm. Alles am Start. Mhm. Und das ist letztendlich so diese Faszination, wie so eine Band in so einer kurzen Zeit, in ihrer Zeit einfach alles komplett vorlegen, was dann danach alle anderen Bands halt irgendwie mal so durchlaufen.
Das ist echt freaky. Und es ist ich habe mir dann auch ein paar Dokus angeschaut und komme auch noch dazu. Und irgendwie bei aller skeptisch und ich beobachte ja auch dann immer ganz interessiert auch so den den Business-Aspekt dahinter interessiert mich immer so ein bisschen. Also das dahinter, also nicht nur unbedingt quasi die Musik, die sie tatsächlich produziert haben, sondern so, was hat zu was geführt? Das sind so die Zusammenhänge, finde ich immer ganz spannend. Und da habe ich oft so das Gefühl, dass es eigentlich so the right time, the right place, also so das ist so, sowas kann es gar nicht mehr geben, dass es so komprimiert, so gut funktioniert hat auf einmal und dann auch den Ausstieg geschafft und so, und jetzt ist es durch. So, also wir hatten es auch irgendwie bei unserem Vorgespräch mit den Stones oder mit anderen Bands, die dann halt irgendwie nochmal ihre heiße Zeit hatten und dann quasi auf Basis von diesem Erfolg nochmal irgendwie 30 Jahre rumgeritten haben. Wenn ich aber jetzt jemandem sagen würde, hey, ich interessiere mich für die Stones, dann ist es eigentlich auch die Anfangsphase und gar nicht das Gesamtspektrum, aber bei den Beatles ist es definitiv so, ja, hört ihr mal alles an, was sie gemacht haben eigentlich.
Weil es halt auch geht. Weil es halt auch überschaubar ist letztendlich. Und vielleicht müssen wir eigentlich auch froh sein, dass sie dann aufgehört haben an dem Punkt. Wenn man sich dann die Solo-Sachen anschaut, so zwingend ist das dann ja vielfach einfach nicht. Und also so wahnsinnig großer Fan ich von dieser Band bin, so sehr gruselt's mich auch manchmal, mir vorzustellen, was die heute machen würden. Also von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass es wirklich diesen abgeschlossenen Katalog gibt von Sachen, die man sich heute wirklich so anhören kann, die auch so eine Perfektion haben. Für mich war es ja schon so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab ein es kam mal diese Anthology raus, das waren so DVDs und zu der gab es dann auch noch eine CD-Box. Mhm. Und auf dieser CD-Box waren dann viele so Outtakes auch drauf.
Okay.
Und diese Outtakes haben mich dann schon als der Beatles-Fan, der ich bin, so das war so eine Mischung aus Faszination, aha, das waren auch bloß Menschen,
ja.
Die haben auch mal sich irgendwie fünfmal verspielt oder haben irgendwie sich ein bisschen rangearbeitet an diese Arrangements und an diese Sachen, die dann auf der Platte drauf sind. Auf der anderen Seite hat es auch ein bisschen was kaputt gemacht, für mich von der Faszination, weil für mich die immer die Leute waren, die es drauf hatten. Mhm. Ja, also, weißt du, was ich meine? Also
ja,
dieses...
Ja.
Die sind da hingegangen, die wussten gleich, wie es super ist.
Genau.
Und dann hat man so fünf Outtakes hier und dann gesagt, okay, die ersten drei Versionen von dem Lied waren auch nicht so geil.
Ja, stimmt. Ja, das ist genau, man hat so oft das Gefühl, auch wenn man so sie irgendwie oft in Dokus irgendwie reden hört aus den damaligen Zeiten, ab und zu habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, okay, alles klar, die wussten, also eigentlich nicht, also eigentlich waren es nette Jungs so, das war auch mal so ein Punkt, der mich krass fasziniert hat, dass es diese Sympathie, die sie ausstrahlen und die auch dann zu den Schlagwort irgendwie Beatlemania und sowas geführt hat, die netten Jungs von nebenan und so, dass es auch heute noch zieht. Also ich schaue die mir an und denke mir so, boah, die hätte ich eigentlich ganz gern als Buddies. Auf der anderen Seite aber trotzdem auch so, wenn du die Musik anhörst und was sie da so gemacht haben und wie sie so, also wenn sie so erzählen, wie sie Musik schreiben und was sie so tun, als hätten sie damals schon gewusst, dass sie The Beatles sind, ja?
Das wussten sie auch.
Irgendwie
also
schon.
An einem bestimmten Punkt, also vielleicht nicht ganz am Anfang, aber es gab ziemlich bald einen Punkt, wo sie schon wussten, dass sie The Beatles sind.
Ja.
Und wo sie auch wussten, und das ist natürlich auch ein enormer Druck, ja, wo sie genau wussten, dass alles, was sie tun, unter diesem extremen Vergrößerungsglas angeschaut wird.
Ja.
Ich meine, wenn du in einer Band spielst, wo du auf Tour bist und wo dann die Hotels, in denen du geschlafen hast, am nächsten Tag die Kissen von deinem Bett in ein Quadratzentimeter große Schnipsel zerschneiden, auf Urkunden kleben und für einen Pfund irgendwie an Fans verkaufen, dann macht das was.
Ja.
Also das gibt, also das macht auch niemand mit Prince oder mit Michael Jackson. Das ist nie wieder passiert.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du dann in so einer Situation bist, das weißt du.
Mhm.
Das kommt auch bei dir an, dass du The Beatles bist.
Mhm, verstehe. Okay, dann versuchen wir doch mal, uns mal so ein bisschen an der Chronologie irgendwie abzufackeln.
Ja,
vielleicht
gerne.
Kriegen wir die Historie ein bisschen hin und dann können wir einfach mal auf die einzelnen Schaffenswerke irgendwie eingehen.
Ja, sehr gerne.
Und wie alle guten Rock'n'Roll-Geschichten beginnt es in Liverpool.
Also die Rock'n'Roll-Geschichte beginnt tatsächlich in Liverpool und ist eigentlich ganz spannend, weil Liverpool natürlich als Hafenstadt so eine Stadt war, die natürlich immer schon viel Austausch hatte mit dem Rest der Welt.
Mhm.
Kein keine Stadt, selbst eine Stadt wie London, die natürlich so sehr zentral war und wo viel stattgefunden hat, so Hafenstädte haben natürlich immer viel Austausch. Das ist in Hamburg genauso, das sind nicht immer diese Hafenstädte, wo viele Matrosen und Seeleute aus aller Welt ständig ankommen und einfach viele kulturelle Einflüsse in diese Städte bringen. Deshalb sind Hafenstädte ja oft so das, wo viel passiert oder wo einfach viel so schmelztiegelartig kultureller Austausch stattfindet. Und was ich halt sehr spannend finde, ist, dass die Beatles alle so diese 40er, diese Mitte 40er Jahrgänge sind, die sind im Krieg geboren, bis auf John Lennon, der so aus so einem, naja, also die anderen haben es Mittelklasse-Background genannt, waren die anderen tatsächlich aus Arbeiter-Backgrounds. George Harrisons Vater war eigentlich auch Seemann, hat dann als Busfahrer gearbeitet und so weiter, so muss man sich das vorstellen. Wirklich sehr down to earth. Und dann hast du da so Jungs, die in so einem kaputten, kriegszerrissenen Hafenstadt da in England aufwachsen. Und dann sich für Musik interessiert haben. Und dann kam natürlich dieses Rock'n'Roll-Ding, genauso wie das natürlich auch in Deutschland ankam in der Zeit. Aber dort wahrscheinlich einfach noch direkter und mit noch ein bisschen mehr geileren Singles und Platten und so weiter, aufgrund der Seeleute, die da halt angelegt haben, die halt so eine Amerika-Connection hatten, die man halt in Stuttgart nicht hatte oder in Berlin. Da habe ich sehr direkt auch Rhythm and Blues und Elvis und so weiter. Und dann so vier Jungs, die dann Musik machen, anfangen, die Sachen einfach erstmal eins zu eins zu kopieren.
Ja.
Ja, und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch optisch, weil du vorher gesagt hast, nette Jungs und Anzügchen. Das ist ja eigentlich was erst sehr, sehr viel später kam.
Ja.
Die frühen Beatles waren einfach schmierige Rockabilly-Typen in Lederhosen mit Schmalztolle, die irgendwelchen amerikanischen Rock'n'Roll eins zu eins versucht haben nachzuspielen. Ja. Und zwar die knallharte Rocknummer mit Biertrinken auf der Bühne, Rotzen und letztendlich haben die in Clubs gespielt, die totale Punkschuppen sind,
ja.
Auch so wie wir uns Punkschuppen vorstellen. Mhm. Keller, laute Mucke, und der Break für die Jungs kam eigentlich dann, als sie halt diese Gigs in Hamburg hatten, auch da, es gab halt eine starke Connection von England nach Hamburg aufgrund dieser ganzen Seemanns-Geschichte, weil es viele Engländer, englische Seeleute gab, die in Hamburg dann halt immer angelegt haben und da auch gearbeitet haben. Hatten die Gigs in Hamburg, da gab es viele englische.
So ein bisschen Entertainment für die Seefahrer.
Entertainment für die Seefahrer.
Reeperbahn war ja so ein bisschen, genau.
So, und dann kamen diese Typen, George Harrison war 17, also auch da muss man sich so, auch so diese Altersdimension. George Harrison war 17, der hätte eigentlich da gar nicht arbeiten dürfen.
Yeah.
Die anderen waren schon 18. Die sind dann dahin mit dem Schiff nach Hamburg gefahren. Reeperbahn damals ein echtes Drecksloch, nur Nutten, besoffene Seeleute, es gab nur aufs Maul, es war wirklich Punkrock und Hardcore und haben dann im Indra gespielt. Das Indra gibt's heute noch, das ist an der Großen Freiheit, das ist ein Club, der noch existiert und die haben auch noch die Fotos da an der Wand hängen im Indra heute von den Beatles-Gigs.
Mhm.
Das sind Typen, weiße, enge Jeans, tolle, hochtupiert und richtig Rock'n'Roll, also halt auch was die Bühnenshow angeht, das ist nichts von dem, was man später von den Beatles kennt, sondern das ist richtig Hardcore.
Mhm.
Die haben 8 Stunden jede Nacht gespielt, haben in einem Pornokino gepennt hinter der Leinwand, haben Speed genommen ohne Ende, damit das überhaupt ging, und haben aber damals haben in der Zeit, wenn man so viel spielt, ich meine, keine Ahnung, du hast auch mal in der Band gespielt, ich habe auch momentan eine Band, wenn man einfach so viel übt, also es ist ja nichts anderes als üben, wenn man einfach als Band so wahnsinnig viele Stunden zusammenspielt, dann wird es irgendwann richtig gut, dann groovt es, dann sitzt es, dann wird es richtig klasse und dann auch diese zweistimmige Sängerei zum Beispiel, ja, es ist auch sowas, damit verbindet man die Beatles automatisch, ja, diese tollen Harmony-Gesänge. Es ist so ein bisschen aus der Not geboren, aus der Zeit. Wenn man 8 Stunden singen muss, das kann einer allein gar nicht machen.
Klar.
Ja, machen die Stimmbänder irgendwann schlapp. Das heißt, die haben halt alle gesungen.
Ja.
Diese ganzen Sachen sind da entstanden. Dann kamen die wieder nach Liverpool zurück, hatten plötzlich mal gevögelt, hatten Speed genommen, hatten viel gesoffen und waren plötzlich eine richtig gute Band.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Weil das ist auch so ein Mysterium, was ich immer hatte. Irgendwie so, sie waren irgendwie ein paar Jungs irgendwie, Paul McCartney, John Lennon, haben ein bisschen Mucke gemacht, haben sich dann den George Harrison und den Ringo Starr eingetreten und haben dann irgendwie zusammen das Zeug gemacht, sind danach nach Hamburg gemacht, waren sicherlich nicht die einzige Band zu dem Zeitpunkt. Also es gab ja wahrscheinlich genug Bands, die den ähnlichen Scheiß gemacht haben. Und wo, also, aber der Hype begann doch dann, als sie wieder nach zurückgekommen sind aus Hamburg.
Der Hype begann dann, als sie wieder zurückkamen, das ist richtig. Aber du hast vollkommen recht. Es gab eine ganze Reihe Bands und auch eine Reihe Liverpooler Bands, es gab auch eine Reihe Liverpooler Bands, die in Hamburg gespielt hatten.
Ja, ja.
Also Ringo zum Beispiel war zu der Hamburger Zeit noch nicht Teil der Beatles. Der war in einer anderen Band bei Rory Storm, der da halt eigentlich eine viel größere Nummer war.
Mhm.
Die kamen dann nach Liverpool zurück und die hatten aber halt was die anderen nicht hatten. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo natürlich ein bisschen das Magic reinkommt.
Mhm.
Ja? Warum die und nicht die anderen?
Mhm.
Ja? Die sahen gut aus.
Mhm.
Da gab es eben auch, und das ist so meine Theorie, aber es gibt natürlich bestimmt auch andere. Meine Theorie ist halt, dass die Beatles von Anfang an als Band funktioniert
haben.
Ich habe es gerade schon gesagt, Rory Storm and the irgendwas.
Ja.
Es war halt bis dahin sowieso in der Popmusik hast du Einzelkünstler gehabt. Du hattest Elvis, du hattest Paul Anka, du hattest irgendwelche Sängerinnen. Du hattest eigentlich Leute, Einzelkünstler, die eine Begleitband hatten.
Mhm.
Dieses Phänomen Band, da sind 4 Jungs, die sind alle gleichberechtigt. Es gibt nicht den Frontmann und seine Begleitband.
Mhm.
Das war komplett neu. Und die Beatles haben das als eine der allerersten Bands, ich will überhaupt nicht sagen, dass es die einzigen waren, die haben das als eine der sehr frühen Bands genauso durchgezogen.
Mhm.
Es gab nicht diese Frontman.
Mhm.
Person,
ja.
Sondern auch, die haben zu viert gesungen, die haben alle, man hatte so den Eindruck, das ist ein gleichberechtigtes Ding, das sind alles süße Jungs und letztendlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht fast schon dieses Boygroup-Phänomen, ja,
mhm.
du hast irgendwie so den Kunststudenten John Lennon, der so ein bisschen rough ist und der auch mal flucht und der irgendwie ein bisschen wild ist, dann hast du so den cleanen Paul McCartney, dann hast du den stillen, süßen George Harrison, der so ein bisschen der Junge und dann hast du den Ringo, den Lustigen.
Genau.
Ja, also so für jeden was dabei, du hast es vorher schon gesagt, musikalisch, aber letztendlich auch schon dieses Boygroup-Phänomen in der Aufstellung.
Ja. Und das ist also bis zu dem Zeitpunkt, als sie quasi zurückgekommen sind nach Liverpool und dann die ersten Hypes begannen, da gab es ja noch keine Platten von denen, oder? Es war ja noch nicht so, dass die jetzt irgendwie schon einen Plattendeal
hatten. Nein, und die haben Aufnahmen gemacht also als Backup-Band.
Ja.
Das waren die einzigen Aufnahmen, die es bis dahin gab, auf Platte, als Backup-Band, aber da haben die halt einfach nur gespielt für einen Solokünstler.
Ja.
Es gab keine Platten, das ist richtig. Aber es war halt in Liverpool, haben die dann so Lokalberühmtheit erlangt.
Okay.
Die Konzerte waren halt immer voll, die Mädels sind da halt da schon hingeströmt. Und dann gab es halt einen sehr findigen Plattenladenbesitzer, Brian Epstein, der das gesehen hat und halt gesagt hat, da kamen auch Leute in den Laden und haben gesagt, gibt's von denen eigentlich Platten? Und dann hat er gesagt, warum gibt's von denen eigentlich keine Platten?
Mhm.
Die Typen haben keine Ahnung, ich gehe da mal hin. Und ich mache das klar.
Und die Musikindustrie damals, ich auch sehr verwirrend für mich, aber das Bild, was sich bei mir so zeichnet, ist, dass es schon auch so ein bisschen Wilder Westen war. Also so diese ganz klaren Strukturen von wegen, es gibt ein Label und die machen das irgendwie und die schieben das dann in die Plattenläden. Das hat da noch nicht so existiert. Das war so ein bisschen, jeder durfte mal so ein bisschen mitspielen. Ein bisschen
Stimmt so eigentlich nicht. Also es war im Gegenteil. Es war eine sehr etablierte Industrie und auch eine sehr verkrustete Industrie, was die Strukturen angeht. Auch da. Ja, also normalerweise haben Plattenfirmen auch da Einzelkünstler gesucht, die vermarktbar waren. Also es war damals schon wirklich von der Plattenindustrie sehr ähnlich wie heute. Die haben Einzelkünstler gesucht, die vermarktbar waren, die mussten halbwegs gut singen können, mussten aber gut aussehen, mussten halt einen gewissen Käufertyp ansprechen. Und dann gab es Songwriter-Teams, die dann Hits geschrieben haben, denen auf den Leib. Und dann gab es halt irgendwelche Studiomucker, die dann quasi die Backups aufgenommen haben. Dann kam der Künstler irgendwann rein und hat sein Lied gesungen und dann hat man den schön vermarktet. Und die Beatles waren halt erstmal schwer vermarktbar deshalb, weil, wo du komplett recht hast, das war was Neues. Dann kam Brian Epstein und hat gesagt, ich habe hier vier ungewaschene Typen mit Schmalztollen, die sind aber super, mit denen möchte ich jetzt mal eine Platte machen. Und klar, es ist so eine Top-Anekdote, ja, Decca, ein sehr bekanntes Plattenlabel damals, die abgelehnt hat, weil er gesagt hat, wollen wir nicht haben. Die Decca hat den Fehler natürlich immer bereut und hat dann die Rolling Stones unter Vertrag genommen. und auch jeden anderen, der eine Gitarre halten konnte danach, genau. Weil sie halt gesagt haben, okay, scheiße. das wird
machen wir nicht noch mal,
wird für immer die Plattenfirma sein, die gesagt hat, die Beatles sind blöd. EMI hat dann gesagt, okay, machen wir. Und auch da, das war neu. Die hatten schlechtes Equipment, die hatten, wie man sich heute eine Band vorstellt, die hatten halt billige Verstärker und so weiter. Die wussten auch nicht so richtig, wie man das macht, alles mit aufnehmen. EMI hat denen eine Chance gegeben. Dann sind die rein ins Studio. Auch das ist ultra faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Abbey Road Studios, da waren Typen in weißen Kitteln, ja, also so Lab Coats. Die Toningenieure, die hatten das gelernt. Das war ein Lehrberuf. Die standen da oben, dann kamen die Typen unten rein, die haben die gar nicht gesehen. Die haben nur gehört, so jetzt bitte losspielen. Dann haben die gespielt und sind irgendwann raus, haben Bier getrunken und die Typen haben dann das gemischt, gemastert und auf Platte gepresst, da hatten eben überhaupt nichts mit zu tun. Und dann haben die eine Single aufgenommen und die ist dann aber auch gleich sehr gut eingeschlagen, weil die hatten natürlich vorher, die haben nicht nur in Liverpool gespielt, die haben auch so kleine Touren schon gemacht in England. Und die Platte hat sich dann in England sehr gut verkauft, die Single, dass es hieß, ja, wir wollen eine LP mit denen machen. Die erste LP von den Beatles ist in 12 Stunden entstanden. Krass. Die Typen sind reingegangen morgens und sind abends wieder raus. Da war die Platte drin, da war kein Overdub drin. Einfach nur, ich weiß nicht, steckt nicht jeder so drin. Heute macht jeder Mehrspuraufnahmen irgendwie an seinem Computer und overdubbt und macht irgendwelches Zeug und legt Spuren drüber. Beatles sind ins Studio gegangen, haben ihre Sachen live gespielt, so lange, bis sie gesessen haben.
Genau, also nicht abwechselnd, erstmal wird das Drumtrack eingespielt und wenn das dann sitzt, dann spielen die anderen so lange, bis es passt, einzeln drüber, sondern wirklich so, okay, es geht los.
Nee, es geht los, 1, 2, 3, 4, einzählen, live einspielen, gut mikrofonieren und nach 12 Stunden war die erste Platte drin.
Das war 63?
Das war 63, also 62 aufgenommen, 63 kam die raus.
Okay, okay. Und du hast es schon angedeutet, die Songs haben sie nicht geschrieben. Am Anfang.
Naja, also Please Please Me haben sie geschrieben, Love Me Do haben sie geschrieben, das was die erste Single war.
Das ist ja auch die Hits sind eigentlich von der Platte, oder?
So ja, genau. Und es waren sehr viele Coverversionen auf jeden Fall drauf. Coverversionen haben dann sukzessive abgenommen. Es waren dann immer weniger Coverversionen von Platte zu Platte. Aber Lennon McCartney haben auch schon vorher immer Songs geschrieben. Und es war eigentlich gar nicht das Problem, dass es zu wenig eigene Songs gab. Es war mehr so, dass das Vertrauen gefehlt hat von der Plattenfirma, dass das Material gut genug ist, um es zu vermarkten. Verstehe. Also schon auch da ganz klarer Marktaspekt, ganz klarer Fokus auf Sales, dass sie gesagt haben, lass uns bitte da Material drauf nehmen, das irgendwie schon Proof of Concept hat. ja, das war schon mal ein Nummer 1 Hit, das kennen die Leute. Lass sie dir mal das spielen.
Und war es dann so erfolgreich, wie es vorhergesagt wurde oder nicht vorhergesagt wurde? Also ist es dann auch dort so eingeschlagen?
Es war viel erfolgreicher als gedacht.
Also dann war quasi die Beatlemania am Start.
Die ging dann sehr, sehr schnell los. Mhm. Ja, also die ging so nach der ersten Platte los. Was halt auch interessant ist, wir sind ja heute gewohnt, dass Bands immer mal so Singles veröffentlichen, mhm, und irgendwann bringen sie eine LP raus oder ein Album, mhm, ja, und da sind dann die Singles alle wieder drauf verwurstet. Mhm. Damals war es noch so ein bisschen anders. Es gab immer die Singles, die rauskamen, und irgendwann gab es dann das Album. Mhm. Da waren die Singles gar nicht mehr drauf. Mhm. Wenn man sich heute diesen LP-Schuber kauft, zum Beispiel von den, ja, Beatles, da ist kein She Loves You drauf, da ist kein, also es sind einfach viele Hits fehlen,
ja, das,
weil das Single-Hits waren.
Weil du sagst, es ist mir auch aufgefallen, dass auch noch ein bisschen die spätere Zeit, dass so, als ich dann tatsächlich vorhin erst wieder so ein bisschen den Katalog durchgeskippt bin und dann auch diese, dann ist mir wieder aufgefallen, so, da fehlen doch Tracks, die auf dieser Number One ist. Ja?
Ganz genau.
Und, ja, und dann habe ich mir gedacht, auf welchem Album war das denn? Und
kein
das
Album.
Gab's nicht.
Ja, also wurden die Leute einfach noch nicht so verarscht und so abgezogen.
Ja, wahrscheinlich so, schon, ja.
Hey, nee, ihr habt schon die Single.
Ja, ja,
jetzt,
genau,
jetzt kommt das Album, da sind nochmal andere Tracks
drauf. Ja, ja. Auf der einen Seite müssen die Leute halt auch mehr kaufen, wenn sie alles haben wollen. Ne?
Ja, ganz genau.
Okay, und vielleicht kann man jetzt ein bisschen zusammenfassen, weil, also so, don't get me wrong, aber so Please Please Me, und dann kam mir direkt, also ich habe die Diskografie von mir, ich weiß es nicht auswendig, keine Sorge, dann kam im selben Jahr dann auch noch gleich With the Beatles.
Ja.
Und dann ein Jahr drauf dann irgendwie Hard Day's Night. Also es ist also echt, also es ist alles schnell gegangen, aber das ging dann auch wirklich ratzfatz und schon hatten sie irgendwie drei Platten draußen.
Genau, also ich würde halt auch letztendlich diese ganze Beatlemania-Zeit kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen, mhm, weil das auch eine extrem atemlose Zeit war, mhm, dann auch für die Band, mhm, in der alles ultra schnell passiert ist. Extremer Ruhm über Nacht sozusagen, und zwar in einem nie gekannten Ausmaß. Keiner der Beteiligten, also vom Management über die Leute, die irgendwelche Touren organisiert haben, die irgendwie Platten vermarktet haben, hat sowas jemals vorher erlebt. Mhm. Niemand wusste, wie man zum Beispiel Konzerte in einer gewissen Größenordnung überhaupt ausrichten soll. Wie soll man damit umgehen? Also es ist ja heute undenkbar, dass man irgendwie die ganze Zeit irgendwelche große Polizeikräfte mobilisieren muss, weil Band X in der Stadt,
ja,
ist,
ja?
Und man den Flughafen absperren muss, ja, und solche Sachen. Das kennt man heute von Staatsbesuchen, dann wird es aber gemacht, weil man es machen muss,
ja,
und gar nicht, weil es irgendjemand interessiert.
Ja.
Und dort, die Beatles sind ja damals nach Amerika. Das finde ich eigentlich in dieser ganzen Beatlemania-Zeit fast den spannendsten Teil,
mhm,
dass die Beatles dann nach Amerika gegangen sind und selber gar nicht wussten, ob das da jemand kennt, ob das, weil Amerika wirklich weit weg war für die,
mhm,
und natürlich auch einfach für die so ein Land war, wo die gesagt haben, die haben selber so großartige Mucke und kennt das da überhaupt jemand?
Mhm.
Na klar, hat man ihnen erzählt, ihr seid da auch Nummer eins, ja. Und dann sind die dahin und haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass es dort noch viel schlimmer war, mhm, als in England, mhm, die Leute noch viel mehr durchgedreht sind und die dann in der Ed Sullivan Show waren, was halt so die, ja, so wie die Rudi Carrell Show oder Wetten,
ja,
das,
ja,
oder sowas, wo wirklich die ganze Nation vor der Glotze, ja, sich, ja, zusammenfindet Samstagabend. Und da, wo Elvis auch groß geworden ist damit und dann halt die Beatles da aufgetreten sind, und es einfach ein völliger Wahnsinn war und sie dann halt in diesem Baseballstadion in New York gespielt haben, wo einfach kein Mensch wusste, wie man ein Stadionkonzert organisieren,
ja,
soll und wie sich das gut anhören soll. Die Leute haben ja nichts gehört, die, ja, Mädels haben ja nur gekreischt.
Ja. Und um auf die Mucke von der Zeit zurückzukommen, du hast Rock'n'Roll gesagt, jetzt ist irgendwie so die klassische Rock'n'Roll-Musik, genremäßig, die mir dann so einfach ist, klar, Elvis und so, und so Zeug, ja, also die frühen Sachen vielleicht eher, und dann kommt immer so dieses Beat-Musik-Thema auf. Was hat es damit auf sich? Was ist da so der, war das ein Trendbegriff, den sie sich einfach gegeben haben? Oder?
Naja, ich finde es ganz interessant. Wenn man so wirklich mal sich das anschaut, ist es halt eine eigenständige Weiterentwicklung von, mhm, von einem reinen Epigonentum.
Ja. Ja.
Also ich finde es ganz spannend, wenn man mal wo ganz anders hinschaut und schaut, wie in Jamaika wie Reggae entstanden ist, mhm, oder Ska. Mhm. Das ist auch aus dem Versuch entstanden, amerikanische Rock'n'Roll-Musik nachzuspielen.
Ja.
Ja, die haben es nicht hingekriegt.
Ja.
Der Rhythmus war dann irgendwie zu anders.
Ja.
Und was kam raus? Also My Boy Lollipop ist dann so ein Übergangsding, ja. Und da ging es in diese Ska-Richtung, weil sie diesen Beat nicht hingekriegt haben.
Ja.
Und auch bei den Beatles ist das, was sie dann gemacht haben. Ja, man hört sich diese Sachen an. Das sind Coverversionen von Rockabilly-Nummern,
mhm,
und Elvis war eigentlich denen zu viel zu poppig.
Mhm.
Ja, da reden wir eher so von Eddie Cochran und Gene Vincent und
okay,
diese Rockabilly-Typen. Das haben die so nicht hingekriegt. Die haben ihre Version davon gespielt. Die haben eine Version davon gespielt, die noch andere musikalische Einflüsse hatte. Ja, also englische Showtunes und diese Art von Schlagermucke, die halt damals in England auch im Radio war. Und was dann dabei rauskam, war halt diese sehr eigene Version davon,
mhm,
die dann in diese Beatmusik quasi gemündet hat, die dann so eine Verschmelzung von verschiedenen Stilen eigentlich, mhm, war. Und die sie dann halt sehr, sehr eigenständig weiterentwickelt haben.
Tendenziell ja aber auch schon so, ich höre es total gerne. Ich kann aber auch verstehen, dass es Freunde, Bekannte von mir gibt, die dann, wenn ich dann die Beatles auflege und dann einer von den ersten Platten laufen habe, dann so ein bisschen so, irgendwann auch so ein bisschen, nicht genervt, aber so ein bisschen, ja, jetzt, warum hörst du nicht lieber, was weiß ich, Sgt. Pepper und so?
Mhm.
Weil es ja schon, naja, cheesy, ja? Also es ist doch auch, also es ist schon so ein bisschen irgendwie, also für mich, naja, nicht Kindermusik, aber so ein bisschen, Kindermusik ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, vielleicht so ein bisschen.
Ja, es ist schon eingängig.
Ja, genau.
Das ist nicht edgy.
Ja, ja, genau.
Das ist eingängig und das ist natürlich auch textlich, brauchen wir uns auch nichts vormachen, ja, ist es natürlich sehr.
Wirkt halt auf den ersten einfach Blick nicht so wie die Revolution der Musik, ja, also wenn man so,
ganz genau,
okay, es klingt jetzt so ein bisschen so, natürlich ist es auch immer schwierig für uns aus der Zukunft dann so das zu bewerten, weil es ja damals viele Acts gab, die dann ähnliche Mucke gemacht haben, aber wahrscheinlich die meisten versucht haben, so ein bisschen nicht so zu sein wie sie, aber das auf dieser Welle mitgeritten sind, oder?
Richtig. Also wenn man sich jetzt aus der Zukunft, das ist ein ganz geiler Begriff. Wenn man sich das anschaut, wenn ich mir heute retrospektiv das anschaue, dann kommen mir auch diese amerikanischen Rockabilly-Typen,
mhm,
wesentlich härter und krasser vor,
mhm,
als die Beatles, mhm, die ja dann doch, so wie du sagst, einen ziemlich geschliffenen Eindruck gemacht haben, zumindest in dieser Beatlemania-Zeit. Mhm. Das ist natürlich aber auch zwei Sachen geschuldet. Einerseits einer externen Sache, nämlich tatsächlich dann auch so das, was du als Business-Aspekt am Anfang, mhm, schon mal skizziert hast, optisch, ja, dass man gesagt hat, okay, diese Lederklamotte und so, das geht alles gar nicht. Ja, wir wollen auch, dass ihr im Fernsehen auftreten, mhm, könnt. Wir wollen auch euch vermarkten.
Mhm.
Ja, und dieses vermarktbare Image letztendlich schon extern auch aufgedrückt wurde,
mhm,
ja, dass die halbwegs adrett aussahen. Was wir uns natürlich heute gar nicht vorstellen können, ist, dass die Haare extrem lang waren und,
yeah,
und die Leute durchgedreht sind und Leute auch von der Schule geflogen sind, weil sie so Haare hatten wie die.
Hm. Ja.
Sitzt du mir gegenüber mit Dreadlocks bis zum Arsch. Ja, war es auch in der Schule. Also das sind aber einfach so Dimensionen, die man sich schlecht vorstellen kann. Auf der anderen Seite ist halt auch das so, dass die Beatles extrem gute Musiker waren,
ja,
und Leute waren, die am Ende des Tages sehr, sehr musikalisch hochwertige Songs geschrieben haben. Da passt es nicht dazu, wenn man diese harte Rock'n'Roll-Schiene, die hätten die gar nicht durchziehen können,
mhm,
in 10 Jahre lang,
mhm,
weil das denen zu langweilig gewesen, mhm, wäre, weil die zu gut waren.
Mhm.
Ja, das hört sich jetzt blöd an,
ja,
aber ich glaube halt, dass jemand, der 20 Jahre in einer Punkband spielt, das eigentlich nur dann machen kann, wenn er musikalisch jetzt nicht so ultra ambitioniert ist.
Ja.
Wenn du aber, schau dir mal Green Day an,
mhm,
ja, gestartet als eine Punkband,
mhm,
aber da hast du auch Leute, also zumindest irgendwie mit dem Sänger jemanden bei Green Day, der musikalisch halt einfach sehr ambitioniert ist und sehr gut ist und der mittlerweile einfach eigentlich Popmusik macht, die sich vielleicht noch so ein bisschen punkig anhört, aber der Konzeptalben macht und tolle Songs schreibt, musikalisch, und das ist bei den Beatles genauso gestartet, natürlich als rotzige Rock'n'Roll-Band, aber dann irgendwann gemerkt, hey, also da geht so viel, ja, harmonisch und auf den Gitarren und da kann man so viel Sounds rausholen und da kann man so viel Zeug machen. Und letztendlich sind aber diese Beatlemania-Lieder, die Songs, die da entstanden sind, die sind sehr gut, aber das sind auch im Nachhinein nie die Lieblingssongs der Beatles gewesen.
Klar. Und wenn man so die Beatlemania irgendwie so betrachtet, dann sind die ikonischen Bilder logischerweise irgendwie die kreischenden Mädels, die in Unmacht fallen und I Love John oder wen auch immer irgendwie hochhalten. Deswegen dann auch so die Anschlussfrage dazu, haben das die coolen Kids auch gehört?
Nein.
Es gab ja diesen Clash irgendwie, Stones Beatles, wobei das war wahrscheinlich ein bisschen später erst, ne?
Ja, das ging da aber schon los. Nein, würde ich wirklich sagen, wenn wir es so auf unsere Zeit übertragen, war das in der Zeit selber, die richtig coolen Kids haben es nicht gehört. Es war wirklich eher dann auch wieder diese Boygroup-Analogie, es war schon eher dieses Boygroup-Phänomen. Ja. Also es war schon sehr viel Teenage-Mädchen. Es war eher so die Mainstream-Crowd, die das gehört hat. Die Leute, die edgier waren oder die sich für cooler gehalten haben, haben entweder auch dann Rock'n'Roll gehört, haben dann Stones gehört, haben vielleicht dann irgendwann The Who gehört, die dreckiger waren, die edgier waren, die gefährlicher waren. Das waren die Beatles in der Zeit nicht.
Ja.
Muss man wirklich so sagen. Es war in der Zeit selber ein Pop-Phänomen. Aber auch hier wieder aus der Zukunft das total angeschaut. Ich mache selber seit 25 Jahren Musik. Das ist halt Musik, die halt auf verschiedenen Leveln funktioniert. Vielleicht wie ein Stephen King Roman.
Zu dem haben wir auch nochmal einen Podcast, auf jeden Fall.
Man kann die einfach als cheesy Pop-Songs hören, aber wenn man sie mit anderen cheesy Pop-Songs aus der Zeit vergleicht, so rein aus einer musikalischen Sicht, dann ist das ein anderes Level. Die funktionieren aber halt auch genau auf dieser cheesy Pop-Song-Nummer. Ja. Ganz kurz, ich halte mich da gar nicht lang dran auf, aber nur weil ich irgendwie vorhin mit einer Kollegin essen war, die auch Musik macht. Was ganz interessant ist, dass die Beatles nie irgendwelchen formellen musikalischen Unterricht genossen haben. Und wenn man formellen musikalischen Unterricht genießt, dann versaut der einen auf eine Art, weil er einem nämlich Sachen beibringt, die man abrufen kann, ein bestimmtes Toolset sozusagen an musikalischen Phrasen, an Sachen, wo man sagt, ja, das muss so, das gehört so und nach dem Akkord darf eigentlich nie der kommen, weil das macht keinen Sinn musikalisch. Die Beatles waren extrem frei von so Zeug und wenn man sich musiktheoretische Abhandlungen durchliest, es gibt Doktorarbeiten, es gibt ja über die Beatles alles, dann wird immer hervorgehoben, wie unkonventionell letztendlich dieses ganze Songwriting war, weil die keine Ahnung hatten. Die haben einfach nur Dinge gemacht, die sich für sie gut angehört haben und hatten das Händchen dafür, dass sich für andere Leute auch gut angehört hat. Das klingt, und das finde ich spannend, dass du das sagst, da ist es diese Oldie-Musik, aber die Beatles stehen da separat auf eine Art, weil sie Dinge getan haben musikalisch, die niemand sonst gemacht hat.
Ich will es auch andersrum nochmal formulieren. Das ist jetzt meine Meinung, wenn einen interessiert, es geht nicht darum, wenn du die ganze Bandbreite kennenlernen willst, aber wenn man so Bock hat auf so einfache, gute Laune, Anfang 60s Mucke, so, dann reichen wahrscheinlich die paar Beatles-Platten aus. Also das, was die anderen gemacht haben, die ähnliche, ich sag jetzt mal Beatmusik oder wie auch immer das dann genannt wurde, gemacht haben, also das ist so meine Erfahrung, da kann man schon tiefer auch arbeiten, aber man muss es eigentlich auch nicht. Also so, genau. sie haben das dann eigentlich schon alles abgefackelt, da hast du die Schnulzen dabei, da hast du die Sunshine, alles ist super Songs dabei und irgendwie es geht ein bisschen vorwärts oder auch nicht und ist alles okay. Ja?
Und das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil es war immer so ein bisschen, es gab immer diese Frage, was für eine Platte würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ja.
Da kommen wir wieder zu dem, wo wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen haben, das weiße Album. Auf dem weißen Album ist eigentlich alles drauf.
Ja.
Ja, also, wenn ich eine Bob Marley-Platte mitnehme, habe ich eine Reggae-Platte. Ja, wenn ich
also auf einer einsamen Insel vielleicht gar nicht schlecht ist.
Vielleicht aber. Nicht schlecht, mal eine Zeit lang, aber wenn ich an einem bestimmten Tag mal Bock auf was anderes habe, dann ist es auf der Bob Marley-Platte nicht drauf. Und auf dem weißen Album ist halt alles drauf. Mhm. Und das stimmt schon. Also ich würde halt auch sagen, aus dieser 60s-Mucke, aus diesem Beat-Kanon, den es da gibt, ist das schon das, wenn man das hat, eigentlich braucht man da drumherum nicht mehr so wahnsinnig viel, sich da tiefer reinfuchsen.
Und was würdest du jetzt quasi so ein bisschen so als die Beatlemania-Anfangs-Mucke, welche Platten würdest du da so zusammenfassen? Also wir hatten jetzt irgendwie Please Please Me, dann kam With the Beatles. Hard Day's Night wahrscheinlich auch noch. Also die drei sind doch schon so das, kommen dann die nächsten auch noch dazu, oder?
Ich würde fast sagen, Help war dann schon eine Platte, die so ein bisschen anders funktioniert hat.
Ja.
Das ging ja dann schon so in die Richtung, das waren ja so fließende Übergänge, aber die haben natürlich auch waren sehr viele Einflüssen ausgesetzt die ganze Zeit, haben sich mit Leuten getroffen aus ihrer Zeit und so weiter, haben Bob Dylan getroffen, haben Elvis getroffen, aber haben gerade in den USA dann halt auch Bob Dylan getroffen und haben gesehen, was da sonst noch so passiert. Ja.
Und Bob Dylan war quasi ja, um das mal so ein bisschen in den Kontext zu rücken, Elvis, was ja so laut Dokus auch immer so ein Einfluss für sie war, war da ja schon relativ, wie war, Elvis war dann so schon relativ durch eigentlich, oder?
Elvis war dann schon durch. Elvis hat ja in der Zeit, das war überhaupt dieses Vakuum von Elvis, weil Elvis ja in der Zeit, der hat ja dann irgendwie seinen Militärdienst gemacht und danach erstmal ein paar Jahre nur Filme.
Mhm.
Ja, und Elvis war eigentlich so seine eigene Legende schon zu der Zeit.
Ja, ja. Und dann Bob Dylan war quasi da gerade auf dem Aufsteigen, hat auch diese Folkmucke gemacht wahrscheinlich.
Genau, ne? und Bob Dylan war dann halt plötzlich was so Leute wie die Beatles nicht kannten, ja, wo es dann so war, was ist das, der ist super populär,
ja.
der hat Texte und das ist nämlich ganz spannend, weil du hast ja vorher gesagt, also oder wir haben vorher drüber gesprochen, Texte, relativ flaches Zeug,
ja.
Ja. Wenn wir ehrlich sind, ja, es ging halt irgendwie um irgendwelchen Beziehungsschnulli. Und plötzlich hat man halt gemerkt, die haben Bob Dylan gehört und haben dann gemerkt, okay, man kann auch in Popmusik sich mal mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Mhm. Ich meine, es gibt ein super schönes Beatles-Zitat, das ich eigentlich immer ganz gerne mag, ist, die wurden mal gefragt, warum macht ihr nicht mehr Lieder gegen den Krieg?
Mhm.
Das war so zu Beatlemania-Zeiten, da haben wir gesagt, ja, alle unsere Lieder sind gegen Krieg. Das fand ich eigentlich ganz super, weil das schon so ein bisschen meine Meinung auch wiedergibt. Eine Popband muss sich in seinen Songs nicht explizit politisch äußern.
Mhm.
Ja, das muss nicht sein.
Mhm.
Aber sie haben dann halt schon gemerkt, man kann da sehr viel mehr Substanz reinbringen in so Texte. Man kann auch wirklich mal so über sich reden.
Mhm.
Ja, und wie geht's mir wirklich dabei? Und was habe ich so... Was ist da los und so. Und das kam dann eben halt auch.
Dann
also Help, Entschuldigung,
dass ich
unterbreche, aber Help zum Beispiel ist ein Wahnsinns-Song, wenn ich mir das anschaue. Klar ging es auch mal vorher drum, mir geht's nicht gut, mein Mädel hat mich verlassen und so, aber wenn ich halt sage, als ich jünger war, habe ich nicht so viel Hilfe gebraucht und jetzt, dann bin ich manchmal einsam und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich brauche halt Hilfe und also das ist schon da, das war ganz neu für die Popwelt und das kam durch Leute wie Dylan und auch noch diese gewisse Schriftsteller, dass man sagt, ja, ich ich schäme mich nicht, dass ich mich auch mal wirklich nackig mache, ja, emotional.
Also, und wenn ich so die Guides zu, es gibt im Internet ja tausende von Leuten, die ganz nett aufschreiben, wie man so alles betrachten kann. Und was so ein Kanon ist, ist dann, dass dann, also wir hatten es jetzt von den, ich will es ein bisschen zusammenfassen, von diesen ersten drei Platten und dann quasi With the Beat, nee, was war's, Beatles for Sale ist dann so ein bisschen der, da war dann so ein bisschen die Luft raus auf dem Thema, oder nicht?
Ist richtig, auf dem Beatles for Sale sind, weiß es nicht mehr genau, ich meine, da sind auch noch irgendwie eine oder zwei Coverversionen drauf, das ist aber dann, das ist natürlich auch, auch wenn man sich das Cover schon anschaut, ja, das ist schon
düster. Schon gelangweilt an.
Aus, ne? Das ist schon ein bisschen düsterer, ein bisschen gelangweilter, es ist ein Farbcover, dann stehen die da und irgendwie war dann so ein bisschen die Luft raus. Diese ganze Beatlemania-Zeit hat auch musikalisch nicht wirklich so viel Spaß gemacht. Wenn man sich das mal vorstellt, das war einfach so ein atemloses Gerenne. Du musstest die Songs in irgendwelchen Hotelklos schreiben. Die ganze Zeit war Druck und wann kommt's nächste, die nächste Single, das nächste Album. Und auch Konzerte, die haben eigentlich ja natürlich früher gerne live gespielt, haben aber immer gemerkt, hört kein Mensch mehr zu. Die schreien bloß noch. Es gibt großartig irgendwie dann von dem zweiten Konzert aus diesem Baseballstadion in New York, wo John Lennon dann irgendwann anfängt, nur noch Blödsinn zu machen, mit dem Ellenbogen auf dem Keyboard rumzuhauen und so, um einfach mal zu schauen, ob irgendwer das merkt. Das merkt natürlich kein Mensch. Ja. Und das war dann auch der Punkt, wo sie gesagt haben, 1966, das war's. Wir spielen überhaupt keine Konzerte mehr. Das ist mir einfach zu blöd alles. Sondern wir wollen jetzt einfach nur noch richtig geile Mucke machen.
Okay, also Beatlemania-Phase, hättest du da eine Platte, wo man einsteigen könnte? Oder würdest du sagen, also ich würde sagen, skippt durch und hört euch an, was ihr gut findet, und die 15 Tracks, die ihr gut findet, schmeißt ihr auf eine Playlist und den Rest.
Also Beatlemania-Phase, es gibt ja diese tollen Klassiker, diese Doppelalben, die in keinem deutschen Haushalt fehlen dürfen, das rote und das blaue Album.
Stimmt, genau.
Nimm dir mal das rote, die erste Platte.
Hast du alles, was du brauchst. Okay, und dann mit Help irgendwie, ist es irgendwie, wie du sagst, so ein bisschen, du hast gesagt, irgendwie, man traut sich irgendwie, und auch dieses Zitat, irgendwie, als ich jung war, habe ich keine Hilfe gebraucht, das klingt für mich ja schon fast nicht mehr pubertär, sondern eher schon erwachsen. Also eher schon so ein bisschen, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich bin jetzt angekommen und es gibt jetzt irgendwie Probleme. Und die Platte ist auch so ein bisschen, weil du sagst, so ein bisschen der nächste Schritt, es gibt ein paar Veränderungen, also ich empfinde es auch so, ich mag die Platte auch ganz gern. Und weil wir das bei Help hatten, bei Hard Day's Night war es ja auch so, da gab es ja auch Filme zu.
Ja.
Bei Hard Day's Night waren beides ganz normale, ganz theoretisch ganz normale Spielfilme, oder?
Das waren Kinofilme, ja. Und Hard Day's Night war so ein reines Star-Vehicle, wie man das so nennt in der Fachsprache.
Okay.
Ich meine, die Älteren unter den Hörern werden es vielleicht noch wissen. Es gab ja auch zum Beispiel mal einen Spice Girls-Film.
Ja, stimmt.
Ja.
Die Älteren, oh Gott, das will dann gehört auch dazu,
ey. Spice World. Ja, also so Spice World, ein klassisches Star-Vehicle. Da geht es nicht um die Story, da geht es nicht darum, dass ich da einen Film sehen will, sondern da geht es darum, dass ich meine Lieblingsband irgendwie 90 Minuten auch nochmal auf der Leinwand sehe und irgendwie Platten damit verkauft werden.
Ja.
Help war dann schon ein anderer Film.
Ja.
Aus heutiger Sicht ist der natürlich auch putzig, weil der halt so 60s-mäßig ist.
Ja.
Dann schon so Anklänge von Psychedelik hat. Ein bisschen bessere Story. Also so richtig schlecht ist der Film nicht, aber richtig gut ist er auch nicht. Muss man halt auch sagen. Und es ist jetzt auch nicht wirklich kein Must-See.
Ja, zu Help muss ich irgendwie immer sagen, ich habe damals mal so, damals, das ist auch schon damals ein paar Jahre her, so diese typische, die Eltern unter euch werden es noch kennen, so LAN-Party-esque von jemandem eine Festplatte bekommen und dann mal so ein bisschen random die Filme, die der da drauf hatte, mir so angeeignet. Und da war dann auch irgendwie Help von den Beatles dabei. Ja. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt, krass, die haben ja, da war ich noch gar nicht drin in dem ganzen Thema und habe den dann so angeschaltet und das kann ich euch jetzt so als Ding geben, auch wenn die ersten 5 Minuten nicht so wirken, als wäre es jetzt ein Beatles-Film, irgendwann kommen sie dann. Also man, am Anfang ist ja dieses Ritual, wo irgendwie irgendwelche, ich sag jetzt mal Inka oder irgendwelche südamerikanischen
Inder sind das, glaube ich.
Inder sind es auch noch gleich. Ja, okay, also irgendwie so ein Stamm, der dann so ein Ritual feiert, alle so festlich mit irgendwelchen komischen wilden Klamotten an und dann auch, glaube ich, ein Mädel dabei, die dann irgendwie auch festgehalten wird, wenn mich alles täuscht. Ja. Und dann so aus dem Nichts kommt dann hinten auf den Leinwänden dann quasi Help als Song und ich habe mir gedacht, so, okay, wer hat sich denn das überlegt? Also das passt ja nicht im Ansatz zusammen. Und dann fängt es an und dann ergibt es auch Sinn, dass es tatsächlich ein Beatles-Film ist.
Genau, weil Ringo ja diesen Ring mit diesem Stein hat, ja, den halt diese Kultgemeinde braucht, um ihre Rituale durchzuziehen und eben quasi abjagen wollen und dann eigentlich nur Ringo jagen die ganze Zeit und die anderen Beatles da halt mit dabei sind.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir steigen mal ein in die Phase, wo es dann wahrscheinlich am interessantesten wird.
Da wird es dann sehr, sehr spannend, ja.
Dann 65, also wir hatten jetzt 64 Beatles for Sale, 65 Help und jetzt sind wir immer noch um 65 und dann kam Rubber Soul.
So, und Rubber Soul.
Album.
So, Rubber Soul ist für mich, es ist ganz geil. Ich habe gestern Abend mich da auch noch mal so ein bisschen durchgehört. Und klar, so unter Musiknerds gibt es ja gerne mal die Frage, was ist dein Lieblings-Beatles-Album? Mhm. Eigentlich unheimlich schwer, weil es sind überall tolle Lieder drauf. Mhm. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe mich schon vor längerer Zeit mal entschieden, ist Rubber Soul mein absolutes Lieblingsalbum.
Ja.
Weil es noch quasi die Poppigkeit hat von den Vorgängeralben, aber schon die komplette Eigenständigkeit der dann kommenden Phase, ja, wo man dann einfach mal Sachen auch ausprobiert. Mhm. Und ich meine, das Album knallt von vornherein einfach total los.
Mhm.
Und es fängt mit Drive My Car, glaube ich, an.
Ja.
Und knallt mit so einem Gitarrenriff einfach rein. Und da ist wirklich, das finde ich wirklich, diese Band auf der Höhe ihres Schaffens, wo sie diese ganzen Live-Scheiß quasi von sich abgeschüttelt haben und gesagt haben, so, wir machen jetzt einfach ein großartiges Album. Das aber trotzdem noch diese Popsongs hat, mhm, ja, diese 2,5 Minuten, 3 Minuten mhm, Popsongs, die funktionieren und so weiter. Da ist noch keine Sitar drauf, mhm, da ist auch noch kein experimentelles Zeug drauf. Mhm. Aber es ist, ich finde es vom Songwriting als Album, ja, also keine Frage, sind auf späteren Alben dann noch bessere Songs drauf,
ja,
aber so als Gesamtalbum ist das für mich das beste Beatles-Album.
Rubber Soul. Ja, deswegen habe ich Kifferalbum gesagt, weil ich irgendwie da das Zitat gehört habe. Ja, also das Revolver, was danach kam, war das Acid-Album und Rubber Soul das Pot-Album. Also so, ja, auch so, und genau wie du sagst, so irgendwie ab da wird's dann dreckig. Also ab da nicht dreckig,
ja,
im Producing oder in den Songs her, aber man merkt so, okay, das sind jetzt, man könnte es ein bisschen übertrieben, aber erwachsene Männer, die jetzt Musiker sind und das Ganze ernst nehmen. So.
Ja, vor allem sind es ab da, und das finde ich ganz, ganz spannend. Wir hatten am Anfang, als wir von der Anfangsphase gesprochen haben, von diesem Bandgefüge gesprochen. Mhm. Wir haben davon gesprochen, dass es diese 4 ziemlich gleichberechtigten Player gibt in so einem Bandkonstrukt, mhm, die da zusammen Musik machen.
Mhm.
Und das ist bei Rubber Soul aus meiner Sicht das letzte Mal in dieser Perfektion passiert.
Mhm.
Was ab da passiert ist, ist, dass diese Einzelcharaktere viel, viel stärker in den Vordergrund getreten sind. Mhm. Dann gekrönt im weißen Album, was eigentlich Solo-Songs sind, wo die anderen mitspielen, jeweils. Bis da, und Rubber Soul ist immer noch so ein sehr homogenes Bandalbum, wo man den Eindruck hat, da agieren die noch sehr stark als Band.
Ja, und ganz kurz so eine Trivia-Frage ist es nicht so, dass die Song-Credits von eigentlich allen Songs wahrscheinlich ab da, ich weiß gar nicht, also es gibt so diese dass alles McCartney und Lennon war.
Es war immer alles.
Aber es war immer von Anfang an bis zum Ende.
Also außer die es war immer alles Lennon-McCartney,
ja,
wenn es nicht George Harrison war.
Ah, okay. Mhm.
Also George Harrison hat ja immer auch schon den einen oder anderen Song mal beigesteuert.
Okay.
Der wurde ihm dann auch immer gecredited.
Mhm.
Die Lennon McCartney waren schon natürlich die dominanten Player in der Band, die dann auch von seinem Material nicht so überzeugt waren und eigentlich ihre Sachen immer besser fanden. Er hat dann immer mal den einen oder anderen Song reingebracht, hat sich dann auch mal durchgesetzt, dass es auf die Platten kam. Das wurde ihm dann auch zugeschrieben. Alles andere war immer Lennon McCartney, aber man hört schon ab einer gewissen Zeit, also ab Rubber Soul fast schon, aber dann ab da durchgehend, von wem der Song ist.
Ja,
also ab da gibt es nur noch ganz klare Lennon, McCartney, Harrison Songs.
Verstehe, verstehe. Und was ja auch so ein bisschen, vielleicht kommen wir da jetzt erst so hin, aber weil ich sehe das Albumcover gerade wieder mit dieser aufgeblasenen Schrift oben links in der Ecke und ist alles so ein bisschen verzogen und sieht auch so ein bisschen acidmäßig aus. Und wir hatten es jetzt von Beat und Rock'n'Roll irgendwie. Und die was man so als den Summer of Love und die krasse Hippie-Zeit kam ja dann auch erst später, aber war das dann schon, also, weil die Beatles sind ja dann auch irgendwie, wenn sie für die Leute nicht die Jungs in Anzug sind, dann sind sie ja vielleicht im schlimmsten Fall so die Proto-Hippies oder so. Also war das da schon Teil davon? Also haben sie da schon irgendwie so ein bisschen freakiger?
Also man muss sich das einmal mal vorstellen, die Typen waren die absoluten Superstars, die haben Und jetzt wird's ganz spannend, weil man ja eigentlich John Lennon aufgrund dessen, wie er später aufgetreten ist, ja, dann auch in der Nach-Beatles-Zeit als den ganz großen Hippie und den Nonkonformist und den mit dem angemalten Cadillac und Love, Peace, Bad in, was weiß ich, so in Verbindung bringt. In dieser Zeit waren es Leute, die Paul McCartney hat zum Beispiel in London gewohnt, der hat ein Stadthaus gehabt damals. Der war tatsächlich ziemlich viel unterwegs abends im Nachtleben. Der war in Clubs, der war Single, also der hat eine Freundin gehabt, aber die hatten keine Kinder, die hatten einen Hund. Der war halt irgendwie abends unterwegs, der hat sich irgendwie die ganzen Avantgarde-Filme angeguckt und so weiter. Das war ja eine wahnsinnig spannende Zeit. Swinging London, da ist ja nicht nur die Beatles passiert, da ist ja alles mögliche Zeug passiert und irgendwelche Avantgarde-Art-Experimente und so Zeug. Das haben die natürlich alles aufgesogen. George Harrison hat sich dann ja irgendwann, da kommen wir auch gleich noch dazu, mit dieser ganzen indischen Sache sehr, sehr beschäftigt und in diese Esoterik-Richtung gegangen. John Lennon war zu der Zeit eigentlich immer noch ein ziemlicher Spießer, weil er nämlich eine Frau hatte, ein Kind hatte, irgendwie ein bisschen außerhalb gewohnt hat, gar nicht so in die Stadt reinkam und gar nicht so wahnsinnig viel unterwegs war. Ringo hatte eigentlich immer Spaß.
Ringo hatte immer Spaß. Ja, das ist, also ich, wir zählen vielleicht später nochmal ein bisschen auf, was wenn es einen dann doch mehr interessiert, was man sich da alles reinfahren kann, aber bei diesen Dokus, die ich immer gesehen habe, ein Phänomen, von dem du ja auch schon gesprochen hattest, war so, Superstars, sie hatten nur sich selbst, ja, also es gab nur die vier eigentlich, die in diesem Kreis waren und auch so, also vielleicht ist es auch so, was soll ich sagen, vielleicht ist es auch durch die Videoaufnahmen, die dann zusammengeschnitten sind, nur so ein Bild, was einem gezeigt wird. Aber es gab ja später noch so Clinchs und Problemchen und die gab es da noch nicht, oder?
Also, das ist ganz spannend. Beatlemania war genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Während der Beatlemania, die haben das selber auch mal so gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen es mal so ausgedrückt hat, im Auge des Orkans. Mhm. Ja, also wirklich in dieser Mitte sein, wir vier sind zusammen, wir sind die einzigen auf der Welt, die verstehen, wie es uns geht. Wir sind die einzigen, die dieses Leben gerade leben müssen. Es gibt niemanden, mit dem wir uns austauschen können, weil es dieses Superstardom nicht gibt.
Ja.
Es gibt auch keine Partys, wo wir nicht die Größten sind oder der das Zentrum der Aufmerksamkeit. Das hat die extrem zusammengeschweißt. Ich habe gestern Abend noch was gelesen, wo es auch so ein bisschen um Klamotten ging, wo die gesagt haben, wir waren immer zu viert unterwegs, wir sind auch in den gleichen Klamottenladen reingekommen, das hatten wir immer so ähnliche Klamotten an. Wenn einer ein Hemd in Orange gekauft hat, hat der andere in Blau gekauft, der andere in Gelb und der dritte in Grün. Die hingen einfach die ganze Zeit zusammen rum. Sobald das mit dieser Tourerei zu Ende war,
ja,
haben die zum ersten Mal ein bisschen durchgeatmet, hat ein bisschen Freunde außerhalb von den Beatles. Wie ich schon gerade gesagt habe, Paul McCartney hat sich dann so ein bisschen in London irgendwie so umorientiert, hatte da so seine Crowd. Die hatten dann auch mal so ein paar Außeneinflüsse. Und ich will nicht sagen, da ging das los, dass man sich angefangen hat zu streiten. Mhm. Aber dieses wir vier gegen den Rest der Welt oder wir vier und keiner versteht uns, hat dann so ein bisschen nachgelassen einfach. Mhm. John Lennon hat da zum Beispiel einen Film gemacht, How I Won the War, wo er nur mitgespielt hat, ja, als Soldat und Soldaten gespielt hat. Und die haben dann alle so mal so ihre Dinger gemacht und kannten dann auch plötzlich mal andere Leute. Mhm. Und George Harrison hat sich mit Eric Clapton angefreundet. Mhm. Und so, was natürlich für die Beatles und für die Musik, die sie dann gemacht haben, wahnsinnig inspirierend war, weil dann plötzlich mal ein paar andere Einflüsse reinkamen, als nur diese vier Typen, die sich die ganze Zeit auf der Pelle hocken.
Nee, und du hast es ja, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, irgendwie tatsächlich gab es ja dann irgendwann einen Zeitpunkt, und es müsste ja ungefähr Rubber Soul gewesen sein, wo sie dann einfach nicht mehr live gespielt haben, in Anführungszeichen. Ja? Also nicht mehr aufgetreten sind.
Ja.
Ein Grund war, weil es logistisch unglaublich anstrengend war. Aber es gab ja noch mehr Gründe. Also ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich nicht so mega fest bin, aber war nicht sogar Nowhere Man dieses auch mit Streichern und Akustikgitarre oder nicht? Oder irre ich mich?
Nee, Nowhere Man nicht, aber es gab halt dann, die haben dann halt auch angefangen, mal plötzlich Lieder aufzunehmen im Studio, weil sie sich natürlich auch immer weiter reingefuchst haben in die Studiotechnik, die sich live halt einfach auch nicht mehr umsetzen ließen.
Ja.
Ja, und zumindest zu der Zeit nicht und nicht mit den Mitteln, die damals halt zur Verfügung standen für eine Rocktour. Mhm. Und sie dann gesagt haben, wir möchten uns auch gar nicht mehr beschränken in unserem Songwriting und in unserer Aufnahme im Hinblick darauf, ob sich das dann live machen lässt, sondern umgekehrt. Wir machen jetzt Platten, die wir machen wollen, die gehen halt nicht mehr live.
Ja, verstehe.
Was ich ganz cool finde, in der Zeit haben sie dann aber tatsächlich, weil das Zeug muss ja nach wie vor vermarktet werden, ja, so Musikvideos gemacht.
Ja.
Gibt es dann von Paperback Writer und von Strawberry Fields und so weiter. Strawberry Fields, denke ich, war auch so ein Single-Hit, der ist auch auf keiner Platte drauf, also auf keinem Album drauf.
Ja.
Da gibt es auch ein Video dazu, wo die so rückwärts laufen und schon ziemlich hippie-mäßig unterwegs sind. Das ist dann schon sehr experimentell, da haben sie dann Musikvideos dazu gedreht, die man dann im Fernsehen zeigen konnte.
Ja, das Zitat von McCartney war dann ja irgendwie so, ja, und then we invented MTV.
Ganz genau. ja, aber ganz klar, haben die auch gemacht. Also da gibt es dann einfach, die hieß damals Promo-Videos, ja, und konnte die Beatles wollten nicht mehr im Fernsehen auftreten und da auch von der Vermarktung her natürlich viel schlauer, ja, die konnten einfach ihr Promo-Video drehen und konnten das an 1000 Sendeanstalten weltweit schicken und die konnten das alle am gleichen Abend ausstrahlen. Mhm. Perfekt.
Ja, auch so zum Teil auch dann so, eben die Ed Sullivan Show war ja da so ein großer Punkt, dann auch so.
Die lief auch nur in den USA.
Ja, aber explizit für sie quasi dann auch noch ein Video aufgenommen, so hallo, wir sind die Beatles.
Ganz
und
genau.
Grüße nach Amerika und sorry, dass wir nicht da sein können und so auch so ein bisschen, so ein bisschen auch kompakt diese Dorkiness von, hey, wir sind vier lustige Jungs, irgendwie mal aufgezeichnet und dann verbreitet, ganz abgefreakt auf jeden Fall, ja. Nach Rubber Soul kam ja dann das andere Ding, Revolver. Aber das sind ja schon so, also keine Ahnung, aber irgendwie.
Also ganz kurz, ja. da muss ich ganz kurz einhaken, weil vor Revolver, also so um die Revolver-Zeit rum, ist natürlich auch noch was ganz Einschneidendes passiert. Brian Epstein ist gestorben.
Mhm.
Der Manager der Beatles, der ja damals irgendwie sie quasi entdeckt hat, der sie groß gemacht hat, der diese ganze Vermarktung geleitet hat, der letztendlich das ganze Produkt Beatles verantwortet hat. Nicht die Band, aber das Produkt Beatles ist einfach Brian Epstein gewesen. Und als Brian Epstein gestorben ist, sind die dann ja auch, hat ihnen ja jemand mal gesagt, da gibt es diesen Inder, der macht da so Meditationssessions, geht doch da mal hin, das wäre doch auch mal was Cooles. Waren die dann ziemlich schnell ziemlich angefixt, sind dann auch mit ihm nach Indien, haben dann ja auch meditiert eine Weile. Und George Harrison hat sich dann für Sita interessiert und der ist halt ziemlich stark eingestiegen in diese ganze Sache. Und dann kommt halt Revolver als Album, wo man merkt, so da passiert dann wahnsinnig viel. Ja, das ist, ich persönlich bin überhaupt kein großer Fan von dem Album, weil es mir, es ist fast ein bisschen unfertig auf eine Art. Okay. Ja. Es ist fast ein bisschen hingeschludert, gar nicht im Hinblick auf Songwriting, sondern da wird dann ganz viel gewollt auf einmal.
Ja, ja. Verstehe.
Also Rubber Soul, da war noch, wir wollen einfach nur ein gutes Rockalbum machen. Ja. Bei Revolver war dann schon so, wir wollen alles. Ja. Wir wollen, und dann gibt es dann irgendwie die rückwärts gespielte Gitarrensoli und Sita und alles mögliche Zeug. Okay. Aber ich habe dann schon fast den Eindruck, so diese Liebe zum Detail und geht dann fast schon ein bisschen so in diesem Drogendunst so ein bisschen flöten, weil es plötzlich so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, ja, und wir experimentieren mit allem möglichen Zeug rum.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil so die Frage, die ich dann häufig gelesen habe, naja, so ungefähr, also so ganz dreist, entweder du bist ein Revolver-Typ oder du bist ein Rubber Soul-Typ. Mhm. So. Ja, das habe ich ein paar Mal gelesen.
Noch gar nicht gehört.
Und aber, irgendwie der, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, in der Doku, war es dann George Martin, der Producer, hat es, glaube ich, gesagt. Oder war es George Harrison? Ich war einer von den Georges. Hat dann irgendwie gemeint, dass für ihn dann Rubber Soul und Revolver auch so theoretisch auch zusammen hätten sein können. Also deswegen fand ich es ganz interessant, dass du sagst, es ist so, das eine ist geil und das andere ist so ein bisschen hingerotzt, so, ja? Also nicht hingerotzt.
Ja, nicht hingerotzt,
aber. Das ist ja ein knaller Album. Also,
keine Frage. Das sind auch knaller Lieder drauf.
Absolut, ja.
Aber es ist nicht mehr so dieses aus einem Guss. Mhm, das ist das, absolut, was ich ja über Rubber Soul gesagt habe, dass es noch so aus einem Guss ist. Du hast bei Revolver und allen, bei den paar Alben, die dann noch kommen, hast du wirklich diesen Eindruck, das sind Leute, die haben so viel Musik im Kopf, da lässt sich kein mal so aus einem Guss Metallica schwarzes Album mehr draus machen, sondern da muss dann plötzlich alles rein und jeder will sein Ding noch reinbringen und ich jetzt meins mit der Sitar und irgendwie irgendwelches Zeug. Also das wären dann mehr so Compilations sozusagen, von dem, was da halt gerade bei denen abging.
Ja.
Und wenn wir dann den Schritt weitergehen zu Sgt. Pepper, da ist es ja auch nochmal ganz extrem so.
Ja. Und du hast auch noch, darauf will ich auch nochmal ganz eingehen, also Brian Epstein, irgendwie Manager. Und im Endeffekt ja auch so Auge des Sturms, und um das alles zusammenzuführen, derjenige, der wahrscheinlich alle von den Business-Entscheidungen getroffen hat.
Ja.
Und dann war der weg. Und auf einmal waren da diese Stars, die da irgendwie standen, und die ganze Welt lag ihnen zu Füßen und sie, alles, was sie machen, wird Gold, so ungefähr. Und weil du diesen Guru ansprichst, da war dann so ein bisschen ein Vakuum, wo dann irgendwie versucht haben, andere Leute so ein bisschen an deren Stelle zu treten. Und dann ist...
Natürlich haben dann erstmal war da natürlich ein Business-Vakuum, und außer George Harrison hat sich eigentlich auch für diesen Business-Aspekt nie jemand so richtig doll interessiert.
Ja.
Also der Business-Aspekt ist sowieso ganz spannend. Es gibt halt dann irgendwie im Nachhinein so Aussagen, wo die so gesagt haben, naja, man hat uns halt, das war dann schon fast wieder Elvis-artig, ja. Mhm. Die staken da nicht drin, die hatten keine Ahnung, wie die Verträge aussehen, die hatten auch keine Ahnung, wie viel Geld wirklich von A nach B geflossen ist.
Mhm.
Man hat denen halt so viel Geld gegeben, dass sie immer halt alles kaufen konnten, worauf sie Bock hatten.
Mhm.
Aber das war jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass man da jetzt gemeinsame Business-Meetings hat, wo man sagt, okay, so sieht das aus, das legen wir an, das verteilen wir und so viel Tantiemen kommen da irgendwie monatlich rein. Die hatten keine Ahnung.
Ja. Ja,
John Lennon hat halt seiner Frau irgendwelches Haushaltsgeld gegeben, natürlich exorbitant viel, aber es war halt trotzdem letztendlich im Hinblick darauf, was die wirklich für Geld gemacht haben, waren das alles relativ kleine Summen. plötzlich war da so ein Business-Vakuum. Der Guru hat sich da eigentlich nicht groß eingemischt, aber es kamen natürlich dann alle möglichen anderen Leute, die gesagt haben, komm, kann ich jetzt mal euer Manager werden? Und es ging dann ja irgendwann in diese Phase, wo sie gesagt haben, naja, wir machen jetzt unser eigenes Business.
Mhm. Mhm. Und dann schreiten wir voran irgendwie. Ich habe es gerade gesehen, das finde ich eigentlich ganz spannend. Zwischen allen Release-Dates ist immer so grob, also jetzt nicht genau, aber immer so ein grob so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr irgendwie zwischendrin. Und dann ist einfach mal so zwischen Revolver und Sgt. Pepper so ein Jahr. Ja, also dann und Sgt. Pepper ist ja auch irgendwie dieses ikonische Bild, sie mit diesen Anzügen alle in verschiedenen Farben und psychedelisch schreite ich quasi an, dass dieses abgefreakte, absolut großartige Albumcover mit diesen ganzen Figuren und sie irgendwie in der Mitte und dann diese gefakten Beatles rechts neben ihnen und also so ganz weird. Ich habe irgendwie dazu gelesen, und wir hatten es auch davon, irgendwie, dass ein halbes Jahr davor quasi diese psychedelische Welle gestartet ist.
Ja.
Und dann auf einmal so Beatles mit Sgt. Pepper kommen. Und ist Sgt. Pepper so das psychedelische Album? Also, oder wird es nur so hingestellt, weil es so bunt ist?
Naja, ich glaube, da ist dann viel auch so Legende dabei.
Ja.
Die haben natürlich dann LSD genommen.
Ja.
Und John Lennon auch sehr viel, aber die haben alle auch LSD genommen. Die haben, wie du vorher schon richtig gesagt hast, Rubber Soul war schon ein bisschen so die Kifferzeit. Damit sind die eingestiegen. Dann kam LSD halt auch so als Modeerscheinung da rein. Weil man dann ja auch bei letztendlich ist so Yellow Submarine, wer den Zeichentrickfilm mal gesehen hat, der weiß, also das ist dann mal super psychedelisch.
Ja, ja.
Dann haben die ja noch einen Film gemacht, die Magical Mystery Tour,
ja.
Der auch schon sehr psychedelisch ist. Das war immer so eine Zeitströmung, aber die Mitglieder von Pink Floyd zum Beispiel waren bei den Sgt. Pepper Sessions teilweise im Studio und haben sich das angehört. Die haben zu der Zeit richtig psychedelischen Kram gemacht. Da ist das Kinderkram, wenn man über Psychedelik redet,
ja.
Pink Floyd haben genau zur gleichen Zeit, 67, als Sgt. Pepper rauskam, Shows gemacht in London mit dem ganz großen Öl, Ölfarben fließen ineinander, Projektionskram mit stundenlangen Improvisationen und so weiter. Das waren die Beatles ja nie. Mhm. Dafür waren sie immer viel zu sehr Songwriter, dafür war das immer viel zu gegroundet, einfach auch noch in so einer Songwriter-Tradition und in so einer sehr musikalischen Tradition, von der die auch nie wirklich weggekommen sind.
Ja.
Auch nie später. Mhm. Ja, die haben ja experimentiert und dann gibt's auf dem weißen Album mal Revolution Number 9, wo man da irgendwelche Tonbandschnipsel mal aneinander geschnitten hat. Aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja, Sgt. Pepper mag das psychedelischste Beatles-Album sein, aber von richtiger psychedelischer Musik, die es auch zu der Zeit dann schon gab, ist es meilenweit weg.
Ja, aber wir hatten so ein bisschen auch so dieses, die Einflüsse kommen hoch, irgendwie Trends werden gesetzt, du sagst, Pink Floyd hat zu dem Zeitpunkt sind komplett durchgedreht, irgendwie, ich glaube, Doors und Jefferson Airplane haben da auch irgendwie angefangen loszulegen, aber es hat nie abgekupfert gewirkt. Was die Beatles gemacht haben. Also ich hatte nie, also das ist, also verstehst du, was ich meine? Also es ist nicht so nachgespielt, wir sind jetzt mal crazy, weil wahrscheinlich ist es genau das, was du meinst. Also ja, es ist irgendwie psychedelisch, aber es sind immer noch die Beatles.
So. Es sind immer noch die Beatles und wir sind immer noch musikalisch an Sachen interessiert und sind mittlerweile natürlich dann auch auf einem Level musikalisch, wo du nicht mehr irgendwelche Leute abkupferst.
Mhm.
Ja, oder wo die sich selber eigenständig als Band so entwickelt haben, dass da auch, ja, da gibt's schon nochmal Einflüsse. Ich weiß zum Beispiel schon, dass als Pet Sounds rauskam von den Beach Boys, Paul McCartney das gehört hat und das war kurz vor Sgt. Pepper und gesagt hat, okay, das legt die Messlatte nochmal ein ganzes Stück hoch dafür, wie ein Popalbum heute klingen kann und was man so alles machen kann.
Ja.
Also die waren nicht auf einer komplett einsamen Insel, aber die waren, was ihre Arbeit anging, extrem autark und extrem eigenständig, auch dann bis zum Schluss.
Es ist spannend, weil ich zum Beispiel habe jetzt gerade den Kopf, den Song, ich glaube, es ist A Day in the Life, der ja eigentlich fast zwei Songs sind, die so ein bisschen...
Es sind zwei Songs.
Genau.
Einer ist von John Lennon, einer ist von Paul McCartney.
Und auch so, die hört man sich so an und denkt sich so, ach, es ist ganz cool. Und dann, wenn man es sich genauer anhört und das auch weiß, dann merkt man auch schon, dass es so fast so ein bisschen zusammengeschraubt ist. Also da ist dann dieses komische, diese Streicher, die dann irgendwie loslegen und dann auf einmal fängt der andere Song an. Aber also es wirkt auf den ersten Blick, wenn man es sich dann genauer anschaut, denke ich mir dann so, okay, das ist so ein bisschen gewollt. Naja, wir sind ein bisschen mal crazy und schrauben zwei Songs zusammen. Aber wenn man drüber nachdenkt, hat man ihn vorher die ganze Zeit gehört und es ist einem nicht negativ aufgefallen. Ja? Also es ist nicht so, dass man so denkt, so, okay, da versuchen welche crazy zu sein, sondern es ist nach wie vor irgendwie grundsolide.
Genau. Und ich denke, das ist auch das, dieses grundsolide, die haben ja nicht da angefangen. Ja? Sondern die hatten da schon ihren Background, ihren soliden Background und auch ihren Live-Background und so weiter. Die Doors, Jefferson Airplane, die ganzen Bands, die du aufgezählt hast, die haben da angefangen.
Ja.
Vielleicht haben die vorher auch schon Musik gemacht, aber als Band haben die da gestartet und sind gleich so eingestiegen. Und da fehlt natürlich einfach so ein bisschen so eine Basis.
Um wieder so einen Kontextabgleich zu machen, wir hatten es vorhin davon, waren sie cool, haben das die coolen Leute gehört? Haben das jetzt die coolen Leute gehört?
Das haben jetzt die coolen Leute
gehört. Weil die coolen Leute dann mittlerweile erwachsen genug waren, weil die Teenager dann mittlerweile erwachsen
waren. Sind dann mit, das ist natürlich auch so spannend, die sind natürlich mitgewachsen, die waren dann plötzlich Studenten, die vor ein paar Jahren noch Teenager waren oder Oberstufenschüler, waren dann Studenten, die auch gekifft haben und für die, dann war das natürlich Musik für die Coolen, also ganz klar. Und das war natürlich dann auch sehr progressiv und sehr weit vorne, was dann da passiert ist.
Und dann schreiten wir bei, du hast schon erwähnt, Magical Mystery Tour war ja auch ein Album.
Ja.
Und auch für wieder ein bisschen meine Geschichte irgendwie reinzubringen, als ich mir so die Diskografie angeschaut habe und dann so die ganzen Platten so dann da liegen hatte und dann ist man ja so ein bisschen erschlagen, weiß nicht genau, wo man anfangen soll. Dann hört man halt so die Platten, wo man den Namen kennt und Sgt. Pepper ist halt einfach so, das ist halt für mich irgendwie eingebrannt, das ist irgendwie The Beatles und vielleicht noch Abbey Road, was dann später noch kommt. Als ich dann Magical Mystery Tour die ersten paar Male reingehört habe, war ich unglaublich überrascht. Ich finde nämlich, also ich persönlich würde jetzt mal für mich die These aufstellen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen Magical Mystery Tour mehr mag als Sgt. Pepper. Weil da so, finde ich so, also ich habe jetzt gerade die Liste aufgeschrieben, irgendwie so Hello Goodbye, Penny Lane, All You Need Is Love, das sind so Tracks. Das sind Hits, die kenne ich auswendig, schon vorher, ja. Und die Tracks zwischendrin sind irgendwie freaky genug, um mich irgendwie so zwischen den Hits irgendwie durchzutragen.
Ja, ja.
Ja, wo ich bei Sgt. Pepper ab und zu schon mal so eine leichte Durststrecke vielleicht mal hatte irgendwie. Da ist ja auch dieser ganz abgefreakte Walrus-Song drauf.
I'm the Walrus.
Ja, genau. Ja. Die haben sie, glaube ich, auch nie live gespielt oder so.
Nein, die haben alles
nicht mehr. Die haben alle mal live gespielt, ja. Das Albumcover ist doch, sind sie es auch selbst, wo sie verkleidet sind, oder weiß man das nicht?
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Doch, das sind die schon.
Ja. Stimmt, das ist auch so ein Phänomen, dass sie irgendwie bis zu dem, ja, wahrscheinlich, außer beim weißen Album, waren sie überall auf dem Albumcover drauf, ne?
Genau.
Freaky.
So, und dann kommt das weiße Album, und das weiße Album ist, wie ich habe es vorher schon mal gesagt, dann die Psychedelik auch rausgenommen letztendlich. Ja. Das war auch nur eine kurze Phase. Also ich finde das so wahnsinnig spannend, weil das einfach nochmal, also die Fantastischen Vier waren seit 25 Jahren ihren Scheiß. Ja.
Ich in dem Beatles-Podcast über die Fantastischen Vier, die hätte ich alle gedacht.
Ja, aber ganz ehrlich, Psychedelik, ja, wir nehmen mal ein bisschen irgendwie LSD, ist alles ganz witzig so, jetzt machen wir jetzt immer weiter, wir machen als nächstes ein Doppelalbum, bis heute, aber damals noch viel mehr, irgendwie der Business-Tod, wo jede Plattenfirma sagt, ist total bescheuert, dann bringt es doch in einem halben Jahr Abstand irgendwie ein neues Album raus, ist doch viel geiler, bringt viel mehr Geld.
Genau.
Das weiße Album ist ja auch dann auf Apple Records schon rausgekommen.
Mhm.
Das hatte ich ja vorher schon angedeutet, dass sie dann in diesem Business-Vakuum quasi gesagt haben, wir machen jetzt unsere eigene Firma auf.
Mhm.
Apple Records war nicht nur eine Plattenfirma.
Mhm.
Ja, ist natürlich toll, wenn ich eine Plattenfirma aufmachen kann, wo das Zugpferd die Beatles sind.
Yeah.
Spitze, ja, da kann ich ein paar andere Leute auch featuren. Apple war letztendlich ein Gebäude in London, das sie gekauft haben, wo sie gesagt haben, da ist eine Plattenfirma drin. Also ist eine tolle Idee. Da ist eine Plattenfirma drin, wo wir auch Bands fördern und rausbringen, an die wir glauben, die wir persönlich geil finden. Mhm. Unten ist ein Klamottenladen drin, wo es die ganzen abgefreakten State-of-the-Art Super-Fashion gibt, die halt gerade angesagt ist. Wir machen die Artworks selber. Wir machen irgendwie, es ist eigentlich ein Indie-Label.
Ja.
Es ist so der Prototyp des Indie-Labels. Mit der T-Shirt-Produktion bis das komplette Programm.
Und dann guckst du das so, aber du beschreibst so, das ist auch so der Proto, also so der Traum von jedem Indie-alternativen Musiker, so, ja.
Ja,
und von jedem, eigentlich sogar von jedem Musikfan, so ungefähr, ja. So, wenn ich mal Kohle habe, mache ich meinen eigenen Plattenladen und da gibt es da noch ein Label und noch unten einen Club rein und
ja, so. Ganz genau, und so war die Idee, ja. Nur, dass die halt endlos viel Knete hatten und wenn die Beatles eine Platte gemacht haben, war halt auch klar, dass das Ding rennt wie die Sau, Da kommt auch neuer Cashflow rein.
Genau.
Dementsprechend schlecht war das halt alles auch gemanagt. Da wurde halt eben jeden Tag Tausende von Pfund verbrannt, weil die sich über Business-Sachen halt nicht so gut informiert hatten und das dementsprechend nicht gut geplant hatten. Nichtsdestotrotz war ein sehr idealistisches, großartiges Projekt und das weiße Album kam dann eben auf Apple Records raus. Und das weiße Album ist dann halt wieder ein Album von vier Leuten, die Musiker sind, die ihre Songs in Proberaum bringen und sagen, das ist mein Song, ich möchte das, kannst mal das bitte spielen? Und so ist es dann auch gemacht. Du kannst jeden Song aus dem weißen Album auseinandernehmen und sagst, das ist John Lennon, McCartney, dann haben sie Ringo noch irgendwie ein, zwei Songs irgendwie hingeschrieben. George Harrison hat dann Why My Guitar Gently Weeps zum Beispiel da drauf und noch ein paar andere Songs. Also George Harrison hat sich da viel stärker auch eingebracht als Songwriter. Auf mal Gitarre Gently Weeps spielt dann Eric Clapton aber auch schon mit Gitarre, wo man halt so merkt, so da kommen einfach jetzt viele Einflüsse rein. Das sind einfach Leute, die gehen zur Arbeit ins Studio. Das ist nicht mehr so diese Viererbande, die irgendwie jeden Abend irgendwie zusammen im Hotelzimmer sitzen und noch einen rauchen und über den Tag reden und sich ein paar Mädels teilen, sondern das sind vier eigenständige Leute mit einem eigenständigen Leben, die zum Arbeiten ins Studio gehen, mit ihren eigenen Songs, wo sie aus ihrem eigenen Leben und aus ihren eigenen Erfahrungen, die sie auch außerhalb dieses Beatles-Nukleus machen, da dann Sachen verarbeiten und da Sachen reinbringen. Und wahnsinnig spannendes Album, ganz untypisches Beatles-Album, ist ja alles Mögliche drauf. Ja. Da ist irgendwie, also keine Ahnung, Helter Skelter, altes Rock'n'Roll-Zeug, Ultraschnulzen, experimentelles Zeug, Country und Western, alles. Mhm. Ja?
Also
mehr geht nicht.
Weil du auch gerade Helter Skelter sagst, natürlich als alter Metal-Fan ist es natürlich irgendwie im Begriff so, ja, die Beatles haben damals irgendwie den Metal erfunden, also ist es vielleicht nicht so, aber ist auf jeden Fall ein abgefreakter Song und dann auch lustig, weil das passt auch wieder so ein bisschen in Analogie. Wir hatten es vorhin von den Boyband-Klischee-Charakteren so. Und irgendwie John Lennon als der roughe Grobe und Paul McCartney als der lächelt und irgendwie den Mädels zuzwinkert. Und dann ist es aber von Paul McCartney.
Ja.
Also so, dass das eigentlich dann bricht es auch so ein bisschen mit den Klischees. Ne?
Genau.
Also,
absolut. Ja, und das zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Ich meine, ein paar von den wirklich soften Songs sind dann auch von John Lennon.
Mhm.
Ja, also Julia auf dem weißen Album für seine Mutter geschrieben und so. Also da brechen dann auch die Charaktere, sind dann auch nicht mehr so in Stein gemeißelt wie früher, ganz klar.
Und da kam dann aber auch schon, da gab es zu dem Zeitpunkt schon Yoko Ono, die war vorher schon da, oder?
Die kam zu Zeiten des weißen Albums da mit dazu.
Ja. Ist ja auch ein Yoko Ono und John Ballad oder The Ballad of Yoko und oder ist es
später? Die ist auch auf keinem Album drauf.
Ah, okay.
Ballad of John und Yoko.
Ja.
Das ist auch so eine Single ausgewählt. Letztendlich ist das auch nur John und Paul, die den Song eingespielt hat.
Okay. Das heißt, die Yoko war schon am Start, das verstehe, alles klar.
Ja,
Yoko, das sind halt so popkulturelle Begriffe, die dann irgendwie sofort damit fallen. Also
auch Yoko Ono Ich werde mich gar nicht lang mit der aufhalten, aber so wie jeder Beatles-Fan bin ich natürlich kein Yoko Ono-Fan. Aber schon spannend, was da halt passiert. Also diese vier Leute, die hatten immer Frauen. Mhm. Wie gesagt, John war verheiratet, Paul McCartney hatte eine langjährige Freundin, Ringo war verheiratet, George Harrison war auch verheiratet, schon lange. Das waren aber alles Frauen, die in dieser Band überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil sie, das sind wir halt dann doch wieder in den 60er Jahren, halt dieses Frauenleben oder diese Frauenrolle eingenommen haben, die in den 60er Jahren halt doch noch weit verbreitet waren. Klar, Popmusiker und progressiv und Avantgarde, aber irgendwie, da gibt es auch Grenzen. Ja? Und die Grenzen sind da, wo die Frau irgendwie meint, die Frau im Proberaum nichts verloren.
Ja, so. Richtig.
Und dann lernt halt John Lennon dann diese Frau kennen, Fluxus-Künstlerin, völlig abgefreakte Frau aus Japan. Klar kannte die Beatles, aber die war jetzt kein Beatles-Fan. Mhm. Ja? Und es war jetzt auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie völlig im Boden versunken wäre vor lauter Ehrfurcht, weil sie einen von den Beatles kennenlernt, sondern weil sie gesagt hat, ja, du bist beim Beatles und ich mache halt Kunst. Das ist beides cool, oder?
Yeah.
Also, und dann plötzlich John Lennon diese Frau kennenlernt, sich unglaublich stark in die verliebt und die dann zusammen sind und er dann plötzlich zum ersten Mal, also als der einzige eigentlich in der Band so eine Frau hat, die dann auch völlig auf Augenhöhe agiert und sagt, ja klar, komm ich mit im Proberaum. Und als John Lennon auch sagt, die muss da mit, er ist meine Frau, also die muss da auch mitreden.
Ja, klar.
Und das war letztendlich schon, also man wirft ja Yoko Ono dann als Person auch immer vor, dass sie die Beatles auseinandergebracht hat.
Wahrscheinlich war sie eher ein Symptom.
Es gehören immer zwei dazu. Ja. Also es ist natürlich ein Ausdruck dessen, was dann halt auch passiert, dass du dann halt plötzlich jemand hast, der dann da reinkommt und mal nach seiner Meinung gefragt wird, wie fandst du das Gitarren-Solo? Ja, und die anderen gesagt, was soll denn der Scheiß? Was haben die denn zu melden? Wo kommt denn die plötzlich her? Ja, das haben wir noch nie gehabt.
Ja.
Wo dann aber auch klar wird, da ist so eine Zeit dann auch mal vorbei.
Ja.
Und da ist auch so eine Zeit vorbei, wo so vier Jungs dann so ganz kuschelig so die für immer irgendwie ihr Ding machen, sondern nee, also da passieren dann plötzlich so andere gravierende Sachen im Leben, da lässt sich das vielleicht nicht ewig durchziehen.
Mhm.
Und nach dem weißen Album, was ja viele Leute nicht wissen, das letzte Album, das rauskam von den Beatles, war Let It Be, aber Let It Be wurde vor Abbey Road schon aufgenommen.
Okay.
Und Abbey Road war dann, Let It Be war der Versuch nach dem weißen Album, wo schon klar war, irgendwie dieses Business mit diesem Apple Records, da müssen wir uns plötzlich mit Sachen auseinandersetzen, von denen wir keine Ahnung haben, das bringt so eine neue Art von Stress mit rein. Wir haben alle unsere Projekte und unsere Leben und unsere Schlösser und irgendwelches Zeug. Dann diese Yoko und irgendwie ist das alles schräg. Und dann gab es halt diese Idee, lass uns doch ein Album machen, wo wir eine Filmcrew einladen, die uns begleiten darf dabei, wie wir ein Album machen. Und das finde ich natürlich eine wahnsinnig geile Idee. Ich würde mir wünschen, das gäbe es von manchen anderen Bands, die ich geil finde.
Ja.
Und dann haben die aber halt, sind da nicht in ihren Proberaum gegangen oder auch nicht in die Abbey Road Studios, sondern haben halt irgendwelche anderen Studios angemietet, mehr so Filmstudios, haben da ihr Equipment aufgebaut, wurde dann morgens irgendwie die Scheinwerfer aufgestellt, die Kamera gruselig aufgebaut hat und dann haben wir die Beatles da reingesetzt und gesagt, jetzt macht mal. Ja, jetzt schreibt doch mal eure geilen Songs, jetzt macht doch mal das ganze Wahnsinnszeug. Hat null funktioniert, die haben sich nur angefiest. Haben dann aber trotzdem, und das finde ich halt einfach auch so abgefahren, ich meine, auf Let It Be sind ja nicht nur scheiß Songs drauf.
Ja.
haben dann diese Songs gemacht, waren dann super frustriert davon, haben das Zeug irgendwie, Ringo wollte mal aussteigen zwischendurch, der hat sich verpisst, hat gesagt, ey, macht euren Scheiß allein, sucht einen anderen Drummer, das ist mir alles zu blöd hier. Da war das schon ziemlich am Bröckeln. Die Bänder von Let It Be wurden dann irgendwie dem Phil Spector geschickt, der irgendwann dann gesagt, mach damit, was du willst. Es war schon viel Unmut eigentlich drin in diesem ganzen Konstrukt.
Ja.
Haben sich dann aber nochmal zusammengefunden und haben dieses Abbey Road Album aufgenommen, wo ich halt sagen muss, das ist so sogar so ein bisschen esoterisch, ja, also der Baum, der ganz kurz bevor er stirbt, nochmal so richtig alles raustut, ja, und die ganze, also so viel Tanzhafen produziert wie nie zuvor. Abbey Road, absolute Highlights drauf mit von Something und auch diese Art kleine Suite, wo diese Lieder alle so ineinander übergehen und so. Das ist nochmal so die ganz, ganz große Kunst. Und dann auf dem Dach das Konzert gemacht, wo sie ein paar Lieder gespielt haben und dann letztendlich gesagt, das war's.
Ja, die Abbey Road ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, wo ich dann bemerkt habe, okay, das ist geil. Also das war so das erste Album, bei dem ich bemerkt habe, also wie gesagt, ich hatte diesen Katalog vor mir liegen, habe so ein bisschen random durchgeskippt und dann hat mir mein bester Freund irgendwie ans Herz gelegt, so, ich habe mir jetzt die Abbey Road reingefahren, die ist mega geil, hör dir die an. Und da war dann so für mich der Punkt, okay, das ist geil. Und es ist spannend, dass es im Endeffekt genau wie du sagst, ja, also eigentlich könnte man ja jetzt denken, okay, es ist das letzte Album, was sie aufgenommen haben, irgendwie beim weißen Album war schon so ein bisschen irgendwie, wir machen alle unser eigenes Ding, wir machen noch einmal zusammen und dann kommt diese Platte und die ist trotzdem immer noch großartiges, ikonisches Albumcover, wie sie über die Straße laufen. Paul McCartney ist angeblich schon längst tot, weil er barfuß läuft. Also das war dann, wo ich dann auch so, auch ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie das war das erste Mal, wo ich das dann nicht verbunden habe mit diesem Beatles-Hype, ja, ja, und irgendwie mit den ikonischen Bildern, sondern es war so, okay, das ist eine geile Platte, Punkt. So, das könnte auch von jedem anders eine geile Platte sein, ja.
Und da nochmal kurz dieser Blick auf die Zeit, auf die Zeitabstände. Ja, also wenn man sich diese Anzug-Beatles mit den Stiefeletten, ja, die da so stehen und ihre Pilzköpfe schütteln und She Loves You, Yeah, 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 krölen irgendwie vor kreischenden Mädels, das war halt 5 Jahre oder 4 Jahre vorher.
Ja, abgefreakt.
Oder 4 Jahre vorher, ja. Und plötzlich sind das erwachsene Männer, ja, ich meine, die waren ja immer noch irgendwie in ihren 20ern, aber ja. Lange Haare, Bärte, völlig individuell gestylt, ja, also gar nicht mehr so dieses alle gleich angezogen, individuell gestylt, machen irgendwie Musik, die ganz weit draußen ist, irgendwie, die mit dem, was da popmusikmäßig sonst so passiert, echt gar nichts mehr zu tun hat. Völlig eigener Planet und das in 5 Jahren. Das finde ich einfach so.
Ja, ist
so
genau, faszinierend. Wie du sagst, so ganz spannend, weil wir es vorher hatten, dass so auf allen Albumcovern waren sie drauf, irgendwie, auf allen Albumcovern hatten sie irgendwie bewusst oder unbewusst so eine was ich merke, es ist ein Fotoshooting für ein Cover gewesen, irgendwie, Sgt. Pepper haben sie alle diese Anzüge angehabt, bei Magic Mystery Tour alle die Waldorf-Kostüme, irgendwie bei Help alle diese komischen Regenmäntel, die ganz schrecklich ausschauen, und Rubber Soul alle so ein bisschen düster und auch die Frisuren waren auch relativ ähnlich und dann hast du so Abbey Road und wahrscheinlich war es von ihrem Look bei weißen Album auch schon so, klar, ja, aber dann hast du die Abbey Road und dann hast du, okay, das sind 4 unterschiedliche Kerle, so irgendwie John Lennon in seinem Jesus-weißen Outfit irgendwie, der andere barfuß, der
andere in Jeans,
ja, genau,
mit Bart, der andere weißes, so, genau.
Ja, ja,
also wirklich völlig absolut auch vom Artwork und von den ganzen Sachen ganz klar, so, das sind jetzt 4 individuelle Leute, die machen noch irgendwie Mucke zusammen, aber das kann auch nicht mehr lang gut gehen.
Okay, das heißt, jetzt sind wir ja schon wieder fast durch. Also fast, wir sind ziemlich genau durch. Let It Be kam danach noch raus.
Das kam dann danach, wurde dann danach veröffentlicht, nachdem Phil Spector, weiß nicht, ob er jedem ein Begriff ist, Phil Spector war halt in den 60er Jahren ein sehr, sehr berühmter Produzent, weil er den sogenannten Wall of Sound erfunden hat. Also der Phil Spector ist so einer, der produktionsmäßig sehr, sehr wilde Produktion gemacht hat, weil er mit extrem viel Musikern gearbeitet hat im Studio und dadurch irgendwie so extreme große Sounds erzeugt hat. Dem wurden diese Bänder geschickt. Der hat dann dementsprechend die Let It Be-Platte so gemacht, wie wir sie heute kennen. Es gibt ja auch so eine Version, die Let It Be Naked heißt, wo man diesen Phil Spector-Wahnsinn wieder weggenommen hat. Aber Let It Be ist eine fragmentarische Platte von einer Band von Leuten, die sich nicht richtig gut verstehen, und man hört's eigentlich auch. Let It Be ist ein toller Song, aber halt auch sowas wie Across the Universe mit dem ganzen Symphonieorchester. So richtig geil ist die nicht.
Ja, es ist spannend, und auch hier, wie es das Augencover, weil ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Thema rumreite, also diese vier einzelnen Fotos, ja, ja. Ist das schon
gar nicht mehr, gab es gar kein Shooting mehr.
Gab es kein Shooting mehr,
hat man irgendwelche Fotos genommen, die hat irgendwie gerade rumgefuhren.
Ja, so ein bisschen hingelotzt,
ja, genau.
Die Kohlen nehmen wir noch mit, weil wir haben ja noch Beatles-Songs rumliegen.
Ja. Ja, genau, und wir haben da noch Beatles-Songs, und es ist dann auch so, ich meine, auf der Let It Be, da sind Sachen drauf. Das fängt, glaube ich, an mit One After 909, das ist ein Lied, das haben Molendo und McCartney geschrieben, als sie 18 waren, oder 17 oder so, noch in Liverpool, dann irgendwelche so Fragmente, irgendwelche so Lieder, wo du so den Eindruck hast, wenn man sagt, der Hälfte nicht mehr so richtig Bock gehabt, also schräg. Außer, also Let It Be selber, keine Frage, großartiger Song, aber okay. Ich meine, solche Dinger tut Paul McCartney ja bis heute im Halbjahrestag draus, das kann er halt.
Gab's dann so zum Ende so ein Paukenschlag? Also gab's dann so, okay, wir sind durch, oder ist das irgendwie, wie war das dann?
Naja, es war schon so, dass die Stimmung, also es ist auch ganz spannend, weil persönlich hat sich das schon ziemlich stark auseinandergelebt. Mhm. Also die haben da nicht mehr, die hingen da nicht mehr zusammen ab. Mhm. Ja, sondern die sind halt wirklich zur Arbeit gegangen, die sind morgens ins Studio, sind dann irgendwann abends wieder heim, und dann ist jeder seiner Wege gegangen und sein Ding gemacht. Was viele von den Beatles im Nachhinein auch erzählt haben aus der Zeit war, wenn es dann darum ging, Mucke zu machen, dann lief's. Mhm. Ja, also dann waren die halt einfach über die ganzen Jahre so gut eingespielt, und dann waren die auch froh, also dann waren die auch gut drauf, hatten die auch Spaß miteinander, aber das war schon sehr zäh dann auch, also Paul McCartney hat dann auch irgendwie angefangen, an den anderen rumzuzicken, also es gibt auch so Filmaufnahmen eben aus dieser Let It Be Zeit, die schmerzhaft sind zum Angucken, ja. Paul McCartney nölt rum und George Harrison steht da und sagt dann irgendwann so, wenn du willst, dass ich das so spiele, dann spiele ich es halt so. Mhm. Ja, also das ist nicht schön. Mhm. Ja, und das ist auch nicht schön zum Anschauen. Und es ging dann wirklich mehr oder weniger der Cut, wo es dann auch hieß, so jetzt ist aus, war dann auch so ein Business-Meeting, wo Paul McCartney dann versucht hat, diese Apple-Unternehmung irgendwie auf businessmäßig auf gesündere Füße zu stellen, hat dann so einen Typen reingebracht, der Alan Klein heißt, so ein kleiner, fetter Manager-Typ halt, überhaupt nicht cool, überhaupt nicht freaky, Typ, der irgendwie die Stones auch gemanagt hat. Und da ging es dann nur noch um Zahlen, und heute wären es wahrscheinlich Excel-Listen. Mhm. Damals war es halt irgendwelcher anderer Scheiß, wo John Lennon dann halt gesagt hat, also jetzt bin ich raus, das interessiert mich auch nicht. Mhm. Macht das, ich bin beim Beatles nicht mehr dabei. Mhm. Und Paul McCartney, und das war dann aber ganz klar, also irgendwie, wir wollen das so nicht mehr.
Okay.
Und dann war es halt fertig.
Also,
und dann gab es halt auch dann tatsächlich eine Feindseligkeit fast schon zwischen John Lennon und Paul McCartney für die nächsten paar Jahre.
Ja. Und okay, das heißt, da war der Spaß vorbei. Ich würde jetzt vielleicht, hast du noch, weil du hattest jetzt irgendwie von der Let It Be Naked geredet und so, ich weiß nicht, ob der Fachbegriff dafür Backkatalog ist, aber so, was gibt's noch irgendwie Releases, die vielleicht, will man vielleicht nochmal rausstellen wollte, mal jetzt irgendwie Greatest Hits und solche Sachen vielleicht nochmal beiseite gestellt?
Also diese Anthology lohnt sich schon, von der ich schon mal gesprochen habe, ja, mit den Outtakes und so.
Ja.
Weil wenn man sich wirklich dafür auch interessiert, wie haben die gearbeitet zusammen? Mhm. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt sowas zustande, was wir dann in diesen perfekten, in diesen wirklich perfekten Alben haben, jetzt so als dieser, das waren die Alben, die dann rauskamen. Was ist da so passiert? Um da so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, lohnt sich das sehr. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, es gibt von den Beatles eine Compilation, ist die BBC Sessions.
Mhm.
Das damals einfach so Specials gab von der BBC, wo die Bands eingeladen haben, so ein bisschen wie die Peel Sessions dann später, so in den 80er Jahren, wo John Peel Bands eingeladen hat, die er mochte. gab es halt damals mit den Beatles auch dann so Weihnachtssendungen und so verschiedene Sendungen. Da hat man eine Band eingeladen, da wurden die zwischendurch interviewt und haben so Songs gespielt. Da spielen die Beatles fast nur Coverversionen von irgendwelchen Hits, die sie halt mögen, und mal ein Weihnachtslied dazwischen und so. Ich mag diese Sachen ganz gern, weil sie so ein bisschen dieses Ikonische so ein bisschen nehmen, weil man sieht, so, das war eine Band. Ja, das war eine Band, die haben auch nicht nur diese Lieder, die hingen auch miteinander ab, die waren Fans auch. Mhm. Die waren auch Fans von Mucke, die sie gerne mal so gespielt haben. Die haben auch an ihren Songs so ein bisschen rumgebastelt, bis die so waren, wie wir sie kennen und wie sie dann perfekt waren und so weiter. Das mag ich eigentlich ganz gern, weil das so ein runderes Bild gibt und eigentlich auch so ein Bild gibt von Leuten. Ich habe es dir vorher gerade erzählt, irgendwie in diesem Bildband, den ich mir gestern angeschaut habe. Ich war noch mal im Urlaub. Ja, ich bin noch mal Bahn gegangen. Ja, es ist jetzt, also da haben auch normale Leben stattgefunden. Und die waren aber auch als Musiker einfach Leute, die mal sich, also ich bin ja selber Musiker und spiele Gitarre. Ich kann mich auch reinlesen in so Zeug, so was für Equipment die hatten. Aber das sind so auch so alles so Sachen, die es mir so ein bisschen greifbarer machen, dieses Phänomen. Weil das einfach mehr ist als nur die vier Typen im Anzug, die catchy Songs und diese Medienpersonas.
Ja, ja.
Ja, sondern da mal so ein bisschen reinzuschauen, macht es für mich runder und auch cooler dann
auf eine
Art.
Ja? Ja, spannend. Also, weil du, ich finde, das ist gar nicht, vielleicht ist das fast zu groß, was ich aufmachen will, aber ich versuche es trotzdem. Aber von wegen Personas, ich habe, ich glaube, gar nicht so lange her habe ich irgendwie eben diese, es gibt ja diese, als Tipp vielleicht auch diese, ich glaube von der BBC auch BBC Anthology, die, ich glaube, 9 Folgen eine Stunde irgendwie einmal chronologisch die Beatles verfolgt, mit viel der Musik wahnsinnig viel Raum gelassen. Also dann wird auch gerne mal so, ist mal eine 20 Minuten oder eine Viertelstunde einfach, spielen einfach 3 Songs live, ohne jetzt das irgendwie noch 1000 Mal mit Interviews zwischen zu schieben. Und da war, glaube ich, auch dann so, wo ich dann so gemerkt habe, normale Leute, ja, also so, es gab ja auch, es war ja nicht alles gut, ja. Also so dieses, irgendwie, da war das Interview dabei, wo dann irgendwie Paul McCartney darauf hingewiesen wurde, dass er ja gesagt hätte, er hätte Acid genommen, und er dann auch so relativ erwachsen und gar nicht so, jetzt, ich versuche jetzt mal irgendwie, aus PR-Gründen ist es gut, dass ich sage, ja, es tut mir leid, sondern eher so die Medien kritisiert hat, ja, und dann auch irgendwie die, hier war was, wir sind größer als Jesus, diese ganze Diskussion mit John Lennon, wann war das, weißt du das?
Das war schon 65 oder 64 oder 65, das war relativ früh, und das finde ich eigentlich ganz geil, weil es gibt auch da, also das Tolle an den Beatles ist, dass es, glaube ich, fast keine Band gibt, zu denen es so viel Zeug gibt, was man sich reinziehen kann, die so durchleuchtet ist. Und es gibt halt komplette Bücher, die nur Transkriptionen von Pressekonferenzen sind, weil die sich ja auch als zu der Beatlemania-Zeit, das war völlig absurd, es wurden ja eh immer die gleichen scheiß Fragen gestellt. Das heißt, die waren auch unfassbar witzig. Und die haben halt einfach die ganze Zeit super, super, auch aus heutiger Sicht, weil mit Humor ist es ja manchmal so ein bisschen schwierig, der veraltet ja dann gerne mal.
Das funktioniert ganz gut noch.
Und die Sprüche, die rausgetan haben bei den Pressekonferenzen, waren sehr, sehr witzig. Und haben sich da einfach, haben auch mit der Presse da sehr auf eine sehr witzige Art gespielt. Das ging ja nicht drum, dass die irgendwie ernsthafte Interviews geben, später dann schon, aber nicht zu Beatlemania. Weil wenn wir nur Blödsinnsfragen, haben sie auch Blödsinnsantworten gegeben. Und diese Größer als Jesus-Geschichte nochmal ganz kurz. Das ist aus heutiger Sicht oder auch für mich immer schon völlig unverständlich gewesen, warum das so hochgekocht ist, weil letztendlich war es eine völlig korrekte Aussage.
Ja,
es ging um Popularität und es ging darum, wisst ihr eigentlich, wie groß ihr seid oder wie ist denn das? Und John Lennon letztendlich nur gesagt hat, es gibt Leute oder es ist, für die sind wir, also wir sind in manchen Kreisen, populärer als Jesus momentan.
Ja.
Und hallo, klar, das stimmt auch.
Ja.
Hättest du damals so Teenage-Mädels gefragt, Jesus oder John Lennon für den heute Abend? Ja?
Also,
das ist doch keine Frage.
Klar.
Es war eine völlig korrekte, überhaupt auch nicht ketzerische, blasphemische Aussage. Mhm. Ja.
Ja, es ist auch so ein bisschen die Mischung, wir bei unserem Vorgespräch hatten wir es davon, dass es irgendwie, gerade bei dem Live-Zeug, aber ich glaube bei dem Medienzeug war es auch viel so, es gab noch keinen Prozess dafür. Ja, das
genau.
War so das Schlagwort, was wir gefunden haben.
Es gab natürlich auch nicht diese Mediatrainer oder so. Heute hat ja, hey, wenn du bei DSDS mitmachst, ja, wahrscheinlich schon ab der zweiten Folge hast du so Training.
Ja.
Also Interview-Training, da kommt ein Typ, sagt dir, was du da sagen sollst.
Exakt, ja. Also, oder auch wenn du jetzt so siehst, irgendwie, weil du sagst, populärer als Jesus, irgendwie, auf der einen Seite, klar, hätte das vielleicht jemand nicht gesagt, auf der anderen Seite, so ein Justin Bieber pinkelt irgendwie auf seine Fans oder in so ein Wischmob-Ding und da fängt noch keiner an, Platten von denen zu verbrennen. Also diese Empörung, die so groß war auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch so Prototyp für Leute, die dann irgendwelche Messages hatten, die dann einfach auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und jetzt, okay, jetzt die Beatles lassen sich ganz gut bashen, ja, so auch als wir wollen jetzt mal der Jugend zeigen, dass es Blödsinn ist, was sie da macht, so als und die Beatles einfach so als gar nicht jetzt sie persönlich, sondern einfach als Phänomen das perfekte Feindbild dafür war, ja.
Aber wir sind natürlich heute auch, ich finde das total spannend, weil ich glaube halt auch medial sich das Bild von so einer Band, und das ist auch das, was ich gerade gemeint habe, ja, dass selbst aus in der Retrospektive ist, du ein bisschen wühlen musst, mhm, ja, bevor du die bevor du mal Fotos findest, wo die im Urlaub sind. Ja?
Ja, ja.
So,
ja.
Dass sich das medial natürlich ideal steuern ließ.
Ja, ja.
Ja, wenn es kein Internet und kein Twitter, kein Facebook und kein sonst was gab, sich das ideal steuern ließ, wie soll so eine Band in der Öffentlichkeit aussehen?
Mhm.
Wie sollen die dargestellt werden? Was soll ich für O-Töne von denen hören und was wird da kolportiert? Weil es einfach so begrenztes Media-Zeug gab. Wenn du John Lennon hörst, wenn er sagt, als wir auf Tour waren, klar bin ich morgens auf allen Vieren aus dem Puff in Amsterdam rausgekrochen, mhm, 1963, mhm, oder 64. Das weiß halt keiner, mhm, weil da stand halt keiner mit dem Handy, mhm, der das fotografiert hat. Das heißt, da sind natürlich unheimlich viele Sachen abgelaufen, mhm, die diesen Impact nicht hatten. Und vielleicht ist das natürlich auch schon mit ein Grund, warum die Beatles bis heute auch so einen ikonischen Status hatten, weil wir diese ikonischen Bilder eigentlich nur haben, mhm, und diese ikonische Musik, mhm, und eben nicht irgendwie auf YouTube 5 Dinger, irgendwie 20.000 Handyvideos haben, wo sie Scheiße gespielt haben, mhm, oder wo sie irgendwie im Proberaum stehen, mhm, oder wo sie kotzen oder was auch immer, mhm, was uns ja heutzutage so das Ikonische nimmt von der Band, ja, mhm, irgendwie unsere Fußballnationalmannschaft twittert jeden Tag und plötzlich sind das nicht mehr so Fußballhelden, die ich bloß auf dem Platz sehe, sondern sind es halt irgendwelche Prolls, die Selfies von sich machen, wie sie in Brasilien rumlaufen.
Ja.
Und so ist es mit Bands auch.
Ja.
Und deshalb stehen die aber immer noch auf diesem Sockel, glaube ich.
Ja, das ist so diese Magie von damals und das gepaart natürlich noch mit der unglaublich guten Leistung, die sie gebracht haben, dass man auch so, wir hatten es jetzt irgendwie von 1-2 Platten, die jetzt nicht so der Knaller waren vielleicht, das wird auch leicht überschattet, also die überschatten eben nicht, also es wird leicht so, ja, eigentlich ist es geil. So, also es,
genau, und da hast du am Anfang ja von den Rolling Stones geredet, ja,
genau.
So, und die jetzt halt irgendwie sich in den letzten 40 Jahren letztendlich Stück für Stück demontiert haben.
Mhm.
Keiner denkt bei den Rolling Stones mehr an Typen mit Anzügen, die irgendwie Satisfaction gespielt haben, mhm, in Schwarz-Weiß, mhm, sondern man denkt bei den Rolling Stones an komplett verschrumpelte alte Herren,
ja,
die in der Waldbühne Start Me abspielen.
Ja, genau.
Und das sind so die Rolling Stones, ja. Und
ja, richtig. Okay, jetzt hatten wir irgendwie vielleicht noch so als Einleitung des Abschlusses. Wir hatten jetzt irgendwie, also ich glaube, es ist relativ klar geworden, welche Beatles-Alben wir mögen, welche wir nicht mögen. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wenn man auf irgendwas steht, was man da vielleicht zuerst hören könnte. Wie ist es denn mit, wir hatten es, ich weiß, es ist ein leidiges Thema gerade für den Beatles-Fan, aber wie sieht's denn mit guten Compilations und guten Best-ofs aus? Du hast von dieser
blauen-roten, genau. Also rotes und blaues Album, muss ich nach wie vor sagen, ich da muss ich ehrlich gestehen, ich kenne den Hintergrund von diesen Platten nicht. Yeah. Ja, ich weiß nur, dass die gibt und dass die überall rumstehen. Yeah. Das sind tatsächlich fantastische Compilations, die einen total guten Abriss geben, wenn man wirklich einsteigen will. Das sind ganz tolle Sampler, also keine Frage. Beide, wie gesagt, sind ja auch vier Platten, und wenn man sich anschaut, irgendwie das komplette Studio, Alben, Dings sind 10 oder 11 Platten, also da kann man auf 4 schon relativ viel große Songs unterbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist da auch gelungen, also das finde ich einfach ganz großartige. Ja. Und wenn man sich mal mit ein bisschen abseitigeren Sachen auseinandersetzen will, dann gibt's eine Platte, die heißt Beatles Rarities.
Okay.
Die ist auch in dem großen Kanon Schuber mit drin. Mhm. Da sind zum Beispiel dann so Sachen drauf wie I Wanna Hold Your Hand und She Loves You auf Deutsch.
Auf jeden, ja.
Ich erinnere mich. Das war damals zum Beispiel auch das haben nicht nur die Beatles gemacht, das war ganz populär, dass halt irgendwie Bands dann mal ihre größten Hits dann mal so auf Deutsch, Französisch, Italienisch teilweise auch mal irgendwie interpretiert haben.
Vom Zettel abgelesen.
Ja, genau, vom Zettel abgelesen hört man auch deutlich. Sie lebt dick, ja. Das ist auch eine ganz coole Platte. Da sind auch noch so ein paar ganz, ganz coole kleine Schmankerl drauf, die man sonst so nicht hört. So ein paar so Sachen von Singles und B-Seiten und so, die man sich ganz gut mal anhören kann.
Okay, Abschlussfrage, weil ich glaube, wir haben es ganz gut abgerissen, glaube ich. Abschlussfrage, was ist dein Lieblingsbeatle? Wer ist dein Lieblingsbeatle?
Also mein Lieblingsbeatle war immer und wird auch immer sein John Lennon.
Ja?
Ja. Ich war immer Brillenträger schon. Ich habe meine Brille immer sehr gehasst als Jugendlicher. Mhm. Ich habe die auch dann oft nicht aufgesetzt, weil es einfach ein hässliches Kassengestell war. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich mit meiner Mutter im Brillenladen war und gesagt habe, über diese John Lennon-Brille, und das war die erste Brille, die ich mich mit Stolz getragen habe über lange Jahre. John Lennon war immer mein Lieblingsbeatle, weil er am meisten Humor hatte.
Mhm.
Und ich den Humor immer wahnsinnig geschätzt habe an ihm, und weil er auch der Coolste war.
Auf jeden Fall. Nee, ist witzig, weil ich werde nicht müde, das Zitat irgendwie. Ich kann leider nicht zuordnen, wo ich das mal gehört habe, aber es war, glaube ich, in einem Film, und ist auch sehr pathetisch, aber da hat dann jemand gesagt, naja, er war irgendwie so ein schlecht gelaunter junger Mensch oder so ein deprimierter junger Mensch, und dann war dann so die Aussage, naja, ist ja kein Wunder, du warst ja nie auf demselben Planeten wie John Lennon. So, weil er halt nach 1980 geboren ist. So. Also die Menschheit aufzuteilen, so in Leute, die halt auf dem Planeten waren, als John Lennon da war und nicht irgendwie, fand ich schon immer sehr so, wow, alles klar, okay, klar. Auf jeden Fall, John Lennon ist großartig.
Nee, aber weißt du, John Lennon, nochmal ganz kurz, weil ich sage Humor, diese ganze Hippie-Nummer und dieses ganze Peace und Kunst und irgendwie, da gab es echt schreckliches Zeug auch nach Beatles-Zeiten. Und für mich war es trotzdem ein Typ, der, wenn man sich Interviews anschaut aus den 70er Jahren, im Gegensatz zu ganz vielen von diesen echt schwurbeligen amerikanischen Hippie-Typen, einer, der echt so einen messerscharfen Verstand hatte und auch mit Leuten reden konnte, die eben keine Hippies waren. Und dem man zuhören konnte und man gesagt hat, das ist jetzt nicht so eine total verspulte, so ein total verspulter Typ, der irgendwas daherredet, sondern das hat Hand und Fuß, und der kann auch immer noch so reden, dass meine Mutter und meine Oma auch noch wissen, wovon er redet. Das mag ich wahnsinnig gern, und da bin ich großer Fan von.
Ich habe, glaube ich, tatsächlich gestern oder vorgestern auf Netflix die so im Halbschlaf die John Lennon vs. The US Doku angeschaut. Da, weil du sagst, auch Humor irgendwie, das ist mir auch ein Bild irgendwie im Kopf geblieben. Da ist er dann irgendwie, das war dann schon nach den Beatles, da ist er dann mit seinem weißen Anzug und seinem großen Hut irgendwie und sie in weißem Kleid, sind sie dann irgendwie da rumgelatscht. Und zu einem Zeitpunkt, wo er ja schon absolut so ein Guru war und irgendwie auch, wir machen jetzt Kunst und wir verstecken uns in einem weißen Beutel oder wir liegen die ganze Zeit im Bett rum und wir haben eine politische Agenda, was auch immer. Und dann trotzdem diese Aufnahme, wie er da aus dem, was weiß ich, ob es ein Flughafen war oder irgendwie so ein Studio, und dann so vor sich hin tänzelt und so ein bisschen Blödsinn macht, wo du dann das Gefühl hast, so abgefahren, dass der das noch macht.
Das ist genau das, was ich meine. Ja, nicht was ja viel dann so Aktivistenleute dann so eine Bierernstigkeit, so eine bleierne Biederkeit letztendlich auch haben, so ein Dogmatismus, den ich bei ihm eigentlich so nie, so zumindest kam er bei mir so nicht an.
Großartig. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir es fast zu, Dirk.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Hat sich ja gelohnt.
Ja.
Das war 10, 2, 4. Ja, es ist immer noch ein Podcast, falls du es nicht gemerkt hast. Heute mit mir Johannes und mit Dirk. Adieu.
Tschüss. Und